sondern ich habe das Mindset, was wir genau für diese Position jetzt möchten. Und ich glaube, das zeigt schon, dass wir als SAP auch einen Kulturchange machen haben, ja, also einfach einen Wandel in unserer Kultur und auch in unserer Strategie und dass wir dafür die richtigen Vordenker an der richtigen Stelle brauchen und auch mal Leute, die Dinge anders machen und die bereit sind, Zöpfe abzuschneiden, weil sie eben nicht selbst das ISU entwickelt haben und sich denken, ah, ich zerstöre hier mein Baby sozusagen, genau, mein Lebenswerk, sondern ich mache jetzt mal was Neues, weil der Markt will was Neues. Und ich glaube, da gehen wir hin und deswegen, das, was du angesprochen hast, war vielleicht sehr plakativ, auch mit diesen Kunden, aber in Summe, auch die Kombination, die wir hier im Call haben, zeigt ja, da läuft irgendwas anders oder irgendwas passiert da gerade. Vielleicht können wir es noch nicht ganz fassen, aber da kommt was.
Wo wir uns als SAP halt in der Vergangenheit rausgehalten haben und was, glaube ich, fundamental neu ist, ist, dass wir gesagt haben, wir stellen unsere Software zur Verfügung, wir betreiben die auch gerne in der Cloud. Aber die Ausprägung der Software auf deine individuellen Bedürfnisse, lieber Kunde, das machst du mal schön selber oder machst das mit einem Partner. Und das ist das, was die Kosten nach oben getrieben hat und auch die Laufzeit. Ne? Und deswegen ist das neue Angebot, was die Daniela gerade beschrieben hat, glaube ich, sehr, sehr attraktiv, weil das eben mit entsprechenden vorkonfigurierten Best Practices kommt und dadurch einfach sehr viel schneller anpassbar und auch einsetzbar ist.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast sind Daniela und Guido von SAP. Die eine, also die Daniela, kümmert sich dort seit kurzem um den Markt, um die Kundinnen im Bereich Utilities Energieversorger. Und im selben Bereich kennt sich der andere, der Guido, quasi seit der ersten ISU-Stunde vor allem aus mit diesen ganzen technologischen und regulatorischen Anforderungen an eine zeitgemäße Abrechnungssoftware. Beide kommen bei SAP zu einer Zeit zusammen, in der einiges los ist im Markt für Abrechnungslösungen. Neue, recht lautstarke und auf der grünen Cloud-Wiese gestartete Wettbewerber, ein großer, nicht optimal kommunizierter Versionswechsel bei SAP, eine verlorene Großausschreibung im Stadtwerkeumfeld und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Wie bin ich reingegangen in das Gespräch und welche Themen ging es in dieser Folge? Sehr erstaunt war ich über die Resonanz meiner kleinen LinkedIn-Abstimmung zur Frage, welches Abrechnungssystem ich denn heute nehmen sollte als Stadtwerk, als EVU. Fast 4500 Views und 238 Abstimmungen ergaben eine Platzierung von SAP mit 58% auf Platz 1. Die New Kids on the Block, aka PowerCloud und LyncTech, lagen mit 40% auf Platz 2. Und die etablierten kleineren Anbieter wie Schleupen, Wilken oder SIV eher abgeschlagen auf dem dritten Platz mit 3%. Ist dieses Ergebnis jetzt aus meiner LinkedIn-Bubble gesehen plausibel oder geht es da auch ein bisschen drüber hinaus? Also ist es ein vielleicht auch ein bisschen repräsentativeres Bild, war so mein Gedanke. Spannend noch aus dem Vorgespräch fand ich auch den Satz von Daniela, was ist denn hier los, mit dem sie zum Ausdruck bringen wollte, wie erstaunt sie war, wie SAP aktuell bei den Kundinnen in der Energiebranche positioniert ist, insbesondere auch im Vergleich zu anderen Branchen und anderen Ländern. Und wie wenig das aus ihrer Sicht mit den bisherigen Erfolgen und der Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der SAP-Lösung zu tun hat. Wie konnte es so weit kommen? Was denken Kunden noch von SAP? Zu groß, zu teuer, zu alt, zu altbacken? Kann SAP als traditionelle On-Premise, also vor Ort installierte Software, überhaupt das Cloud-Ding? Was ist im Kern wirklich neu bei SAP HANA? HANA heißt übrigens High Performance Analytic Appliance. Und was ist eigentlich genauso wie bei den anderen Wettbewerbern? Nur wird es vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt dort. Was ist vielleicht sogar besser? Und wie wird sich SAP für den Energiemarkt jetzt kommunikativ neu aufstellen in den Köpfen und in den Herzen ihrer Kundinnen? Darum wird es gehen in der nächsten Stunde Utility 4.0. Viel Spaß mit den beiden. Auf geht's.
Dann fangen wir direkt an. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Utility 4.0. Daniela lächelt mich an und der Guido genauso. Ich sage erstmal Hallo zusammen.
Hallo Timo.
Hallo Timo.
Ich grüße euch. Ist immer ganz schön am Anfang erstmal einmal die Stimmen auf Band zu haben. Fangen wir direkt an. Daniela, wie war dein Tag heute? Was hast du gemacht?
voll und vielfältig irgendwie. Ich habe viele, viele verschiedene Themen, nicht nur deutschlandspezifische Energieversorgerthemen, sondern auch globale Energieversorgerthemen gehabt.
Und gleich mal reingefallen. Ist es global irgendwie anders als in Deutschland oder viel anders? Also ich merke, du hast den Blick auf die Welt, was Energieversorger angeht. Ja, vielleicht so ein bisschen.
Richtig, ich bin gerade dabei, den zu entwickeln, so richtig, weil ich wechsle erst am 15.04. offiziell in die Rolle. Ja. Aber es ist ein bisschen anders. Die regulatorischen Anforderungen sind anders, teilweise regulierte Märkte auch noch mit dabei.
Okay, gut. Vielleicht gleich mal reingefragt zu deiner Rolle. Du bist bei SAP, wir sind hier heute bei SAP unterwegs. Sortier mal kurz ein, ihr habt ja immer so tolle Titel, Riesenkonzern. Was ist dein Job da?
Genau, der Titel ist Global Vice President Industry Business Unit Utilities bei der SAP SE. So viel zum Titel. Was mache ich eigentlich? Ja. Was mache ich dann den ganzen Tag? Ich bin verantwortlich zukünftig mit meinem wunderbaren Team für das ganze Thema Go-to-Market. Also wie bespielen wir den Markt? Was für Produkte bringen wir raus? Wo entwickelt sich der Markt hin? Wo müssen wir uns hin entwickeln als SAP? Sind die Produkte, die wir anbieten, das, was tatsächlich der Kunde am Ende braucht? Und besprechen das natürlich dann mit unserer Produktentwicklung auch wieder, um genau das richtige Angebot zu liefern.
Okay, dann bist du bestimmt höchst interessiert, was meine sehr repräsentative Umfrage auf LinkedIn ergeben hat. Das wird sicher Basis sein für deine zukünftige Arbeit. Danke erstmal an der Stelle. Guido, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Zum einen für die Hörer, wir kennen uns schon sehr lange, haben verrückte Projekte gemacht für andere Unternehmen mit drei Buchstaben und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Guido.
Danke dir, Timo. Freut mich auch tatsächlich, dass wir uns sehen, auch wenn die uns dann zuhören, später die Bilder ja nicht genießen können.
Genau.
Ja, was habe ich gemacht? Also
ja, du hast dir die Frage schon selbst gestellt. Ich habe es auch gar nicht gefragt, aber genau.
Ja.
Ordne dich dann auch gleich mal ein bei SAP. Du bist ja schon viel länger dann eigentlich da als Daniela, oder?
Ja. Ja, ich bin ja auch schon viel älter als die Daniela. Ne? Das würde man jetzt sehen, hören tut man das dann vielleicht nicht. Ja, tatsächlich ist das so. Ne? Ich habe 2003 bei der SAP angefangen, habe aber vorher schon im Bereich Energieversorgung bei ABB gearbeitet. Also ich sage immer, ich kann auch nichts anderes und ich brenne auch nach wie vor für die Versorgungsindustrie. Wie ist mein Titel? Ich bin Director Plattform und Technologie im Bereich Customer Advisory, Utilities und Public. Also das heißt, ich bin so ein bisschen mit den neuen Themen bei uns in der Versorgungsindustrie beauftragt. Darf mich damit auseinandersetzen, was natürlich ein super spannendes Thema ist, ne? Weil ich meine, dir muss ich es nicht erzählen. Es ist in einem Podcast ja jedes Mal, die Industrie ist im Wandel, wir sind im Wandel. Daniela hat es gerade schon angesprochen, dass wir uns natürlich auch anders ausrichten und das mit den Kunden gemeinsam voranbringen zu dürfen. Ja, es macht einfach super Spaß. Das ist echt eine coole Sache.
Kurz für mich nochmal, noch eine Einordnung so. Was hast du dein Leben lang so gemacht? Was sind so die wichtigsten Meilensteine? Was bist du für ein Typ eigentlich? Bist du so ein geradliniger Informatik, Abi, Studium, tralala? Oder gab es ein paar Umwege? Oder was ist so dein Lebensweg bis jetzt? Wie würdest du ihn beschreiben?
Oh, ist das ein Personalgespräch? Das wird spannend. Nein, Spaß beiseite. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, ein relativ geradliniger Typ. Wenn ich auf meinen Werdegang gucke, dann ist das relativ geradlinig. Ich habe lange überlegt nach der Schule, was ich eigentlich machen will, habe mich dann für Elektrotechnik interessiert, also relativ dröges Thema. Mhm. Habe das an der TU Dortmund studiert, auch erfolgreich zum Abschluss gebracht. Habe dann über einen kleinen Umweg bei einem, ja heute würde man sagen, Startup-Unternehmen bei der ABB im Bereich der Netzteiltechnik gearbeitet. Das war super spannend, weil wir nach der Wende ganz viele Systeme in den neuen deutschen Bundesländern ausbringen durften. Die Älteren kennen noch die Preußen Elektra. Ne? Heute würde man E.ON sagen, dazwischen gab es noch ein paar andere Iterationen. Das war eine super spannende Zeit. Dann durfte ich das große Enel-Projekt in Italien leiten, war da technisch für verantwortlich, wo ganz Italien mit einem entsprechenden Leitsystem ausgestattet haben. Auch super interessant, auch mal einfach andere Mentalitäten kennenzulernen. Aber ich bin der Versorgungsindustrie treu geblieben. Ne? Ich bin dann 2003 zur SAP gewechselt, habe da jede Menge Einführungsprojekte mit dem guten alten ISU noch gemacht. Und wie gesagt, jetzt nach wie vor in der Versorgungsindustrie unterwegs, versuche aber dort insbesondere natürlich auch die innovativen Themen auf Basis von neuen Technologien, insbesondere natürlich SAP-Technologien nach vorne zu bringen. Also einmal Versorgungsindustrie, immer Versorgungsindustrie.
Ja, aber groß geworden, aus welcher Ecke kommst du? Bist du auch ein...
Gebürtiger Dortmunder, ja.
Okay.
Cool. Genau, Kind des Ruhrgebiets. Schon im Studium, Studien- und Diplomarbeit bei der VEW geschrieben. Mhm. Kennt vielleicht auch noch der eine oder andere, die Vereinigten Elektrik... Elektrizitätswerke Westfalen, die gibt es schon lange nicht mehr. Das heißt, ich habe auch schon den einen oder anderen Versorger überlebt sozusagen.
Cool. Was ich bei dir eigentlich mal bewundere, ist, also ich finde, du bist ein unheimlich genauer Typ. Also das habe ich in diesen Projekten immer so für mich jetzt nochmal so reflektiert. Unheimlich genau auf den Punkt und so, auch so eine Zuverlässigkeit in Person. Also das ist immer das, woran ich denke, wenn ich dich sehe oder an dich denke, jetzt wieder zuletzt, die letzten 8 Jahre weniger oder 10 oder 15, aber das ist bei mir so hängen geblieben und ein sehr sympathischer Typ darüber hinaus. Daniela, aus welcher Ecke kommst du?
Ich komme aus der Nähe von Hannover, vom Steinhuder Meer.
Ah, Steinhuder Meer.
Sagt ihr das was?
Größer Gerd Schröder
und Sachsen.
Ja, genau. Cool. Okay. Und was gab es vorher so ein paar Stationen noch oder die dich geprägt haben, bevor du jetzt bei SAP eingestiegen bist?
Ja, geradlinig. Insofern, als dass ich direkt nach dem Abi angefangen habe zu studieren, ja. Aber ich habe lange Zeit im Vertrieb verbracht, in verschiedenen Ländern auch. Also ich war unter anderem in Kopenhagen, ich war danach in Wien sehr lange und war zwischendurch mal in Amerika. Und immer im Vertrieb und auch eine andere Industrie. Also ich bin sozusagen nicht der Industrie treu geblieben, sondern abtrünnig geworden, und zwar der DMI und Automotive-Industrie. Also die ganze diskrete Fertigung und Automotive war vorher so mein Home-Turf. Und jetzt erst seit 1,5 Jahren in der Utilities-Industrie. Und der Guido hat mich so begeistert von seinem Spirit und seiner Leidenschaft für dieses Thema, dass ich mir gedacht habe, da bleibe ich jetzt erst mal. Ja.
Aber man kann schon sagen, du bist auch eine Verkäuferin dann, oder? Wenn du so gut im Markt bist, Vertrieb, du bist eine Verkäuferin. Und Guido ist eigentlich so ein Technologe, so ein Innovations-, so ein Technikmensch, oder?
Ja, kann man sagen. Ja, Daniel, du zuerst gerne.
Ja. Wobei ich glaube, dass man schon, also selbst als Verkäufer kann man ja sich technische und fachliche Inhalte aneignen. Und da hat der Guido mir viel geholfen, in den letzten 1,5 Jahren auch in diese Thematik reinzukommen, wirklich. Und ich glaube, was das Wichtigste an diesem Punkt ist, ist, dass man vom Kunden denkt. Und das ist, glaube ich, auch was wir unbedingt machen müssen zukünftig, noch besser vielleicht als bis jetzt.
Ja, cool, dann steigen wir da einfach mal direkt ein. Ne? Hier, Thema heute ist SAP, Thema ist heute die kleine Reise, die ich irgendwann mal angefangen habe durch die Abrechnungssysteme in der Energiewirtschaft. Und was mir noch einfällt, Daniela, beim letzten Mal Vorgespräch hast du nämlich auch noch, ist mir noch so hängen geblieben, du hast dann irgendwie, dieser Guido und ich, wir haben so geredet, und was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was macht der Wettbewerb? Und dann hast du so gesagt irgendwie, oh, was ist denn hier los? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also so, da warst du richtig so entrüstet, so nach dem Motto, SAP, ISU, Energieversorgung Deutschland, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen? Das fand ich noch so witzig, dass du hast da wirklich so eine innere Erstauntheit da an den Tag gelegt. Mal gucken, ob du nachher nochmal drauf zurückkommst. Also ich kann ja mal gleich anfangen. Also ich habe ein bisschen gefragt, es gibt ja schon ein paar Menschen, die mit SAP arbeiten in der Energiewirtschaft. Und vielleicht können wir mal einsteigen hier in diese kleine Umfrage, die ich auf LinkedIn gemacht habe. Ist natürlich auch immer sehr tendenziös und ganz subjektiv, aber vielleicht ein ganz lustiger Einstieg auch. Da habe ich ja gefragt, hier, was soll man jetzt nehmen? SAP, da habe ich schon gleich natürlich die neue Lösung genommen. S4 HANA Utilities oder ich glaube, ihr nennt es irgendwo noch ein bisschen anders, die Utility Cloud oder so. Egal, das Neue. Oder nimmt man Power Cloud und Lymtec, sage ich mal so die Angreifer. Oder nehmen wir Schleutenweg und SIV und was da noch so gibt. Und ich bin dann immer ganz erstaunt. Also ich habe auch den Eindruck, dass am Anfang wart ihr hinten gelegen. Jetzt seid ihr mit 59% vorne. Wahrscheinlich habt ihr die ganze Welt mobilisiert, da drauf zu klicken. Vielleicht nicht ganz, aber es sind immer 2000 Ansichten auf diesen Beitrag. Und also ihr legt vorne mit 59% von 147 Stimmen. Dann kommt PowerCloud und Lymtec mit 37%. Und ganz hinten ist dann aber Schleutenweg und SIV mit 4%. Jetzt können wir vielleicht mal direkt einsteigen, wie ihr so auf den Markt guckt. Ne? Wenn ihr das so seht, ist das ein Indiz irgendwie dafür, dass diese kleinen Älteren, dass sie es schon schwer haben zwischen den größeren Älteren und den neuen Angreifern? Oder was macht das mit euch?
Also vielleicht erstmal Wir, unsere Naming Convention mittlerweile, S4HANA Utilities, ist korrekt. Oh, und genau, das ist mal richtig für unser Core-Produkt sozusagen. Ja. Und dann haben wir aber ein SAP for Utilities Portfolio, wo viele verschiedene Lösungen drin sind. Ja. Und so sind wir im Moment aufgehört, genau. Ich glaube, man muss schon einfach auch mal gucken, was die SAP-Historie ist. Und wir sind einfach seit 25 Jahren in der Industrie, haben Prozess-Know-how, kennen die Versorgungswirtschaft in- und auswendig. Mhm. Wir haben eine sehr zukunftssichere Technologie, wir haben einen super modernen Stack, wir bieten alle Marktrollen an, wir bieten wirklich auch sämtliche Komplexität, die unsere Kunden haben, an, abzudecken. Ja. Und ich glaube, das ist einfach was man vorab mal sehen muss und auch, dass wir End-to-End-Prozesse bedienen, also vollständig, durchgängig, integriert. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied auch vielleicht zu vielen, vielen, die neu auf den Markt kommen, die sicherlich auch interessante Lösungen anbieten, aber vielleicht nicht ganz so durchgängig, nicht end-to-end und vor allem nicht mit dem Erfahrungsschatz auch.
Genau. Ihr könnt ja so antworten, wie ihr lustig habt. Du wolltest, Guido, was dazu sagen noch?
Ja, ich würde es einfach nur ein bisschen ergänzen wollen. Ja. Ne? Also erstmal finde ich das schön, wenn wir da tatsächlich in Führung liegen. Ich kann jetzt nicht parallel gucken, aber ich glaube dir das einfach mal.
Ja,
also, dass das so bleibt. Ja. Ich meine, was ganz interessant ist, ist, du hast jetzt drei Bereiche genannt. Also die SAP, also sozusagen Marktführer weltweit, aber auch in Deutschland. Dann die New Kids on the Block, ne? Ja, und dann die kleineren Älteren. Und was ja ganz interessant ist, also ich meine, das sieht man ja nicht nur in der Versorgungsindustrie. Es gibt ja eine Tendenz dazu, dass man die New Kids on the Block erstmal auch so ein bisschen protegiert und mit Vorschusslorbeeren versieht. Ne? Insofern finde ich das ehrlich gesagt relativ schön, dass wir uns gegen die New Kids on the Block, die du ja auch zusammengefasst hast, sind ja zwei, also da kommen ja sozusagen für beide dann die Stimmen zusammen, dass wir uns gegen die behaupten können. Ne? Und ich glaube, das liegt daran, was die Daniela gesagt hat, dass wir einfach über die Jahre hinweg ein extrem verlässlicher Partner für die Versorgungswirtschaft waren. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also es ist sicherlich richtig, es ist Bewegung in den Markt gekommen. Einerseits durch neue Anbieter, andererseits auch natürlich durch neue Anforderungen. Das hat ja überhaupt erst das Interesse für neue Anbieter dann auch mit sich gebracht. Aber eins ist auch klar und ich glaube, das honorieren auch ganz viele Kunden. Daniela hat es gesagt, wir sind seit mehr als 25 Jahren mit der Versorgungsindustrie gemeinsam unterwegs und wir waren über all die Jahre immer ein sehr, sehr verlässlicher Partner. Die Kunden konnten sich auf uns verlassen und ich meine, wenn man ehrlich ist, es gab in der Versorgungsindustrie ja nie irgendwie Skandale, die durch die Presse gegangen sind, dass irgendwie Rechnungen nicht rausgegangen sind, dass irgendwas nicht funktioniert hätte oder. Das zeigt ja so ein bisschen die Stabilität und die Verlässlichkeit. Und das müssen andere natürlich auch erstmal beweisen. Ne? Also wir sind 25 Jahre unterwegs, da wird man dann manchmal ein bisschen als angestaubt auch betrachtet. Du hast es ja selber gerade gesagt, ne? Obwohl wir uns so natürlich nicht wahrnehmen. Aber das, was wir geschaffen haben in den 25 Jahren, das müssen natürlich die New Kids on the Block erstmal unter Beweis stellen. Und meiner Meinung nach sind sie da heute noch nicht. Du hast ja die Frage gestellt, welche Abrechnungslösung. Ja. Ich meine, das ist eine ganz einfache Antwort. Du kannst ja nur über Vertrieb geredet haben, weil die zwei New Kids können nur das. Ne? Die können nicht Messstellenbetrieb und die können nicht Netz. Zumindest Stand heute.
Muss ich gemeint haben, ja.
Genau, da steht aber.
Ich habe ja gar nicht so weit gedacht und wollte,
ja. Hm? Ja, ne, aber das zeigt das ja so ein bisschen. Das kommt ja ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung du drauf guckst und was du eigentlich tatsächlich brauchst. Ne? Willst du eine Lösung für alles? Musst du alle drei Marktrollen abdecken? Willst du die Verlässlichkeit haben? Das muss letztlich jeder für sich selber entscheiden. Das zeigt diese Abstimmung ja, aber ich bin ganz happy, dass wir da aktuell vorne liegen.
Aber wie konnte es denn aus eurer Sicht passieren, dass irgendwo, ich habe jetzt auch nochmal das Webinar da mir angeschaut, mit dem Peter Meyer und mit dem Henrik Ostermann, fand ich eigentlich so inhaltlich ganz cool. Der Henrik Ostermann meinte aber auch so ein bisschen, ja, 30 Jahre ISU und hat das so geschildert, ist jetzt kein Liebesverhältnis von den meisten Kunden gewesen. Sie haben ihr Produkt nicht geliebt, sondern eher so eine Zweckehe. So hat er das da. Also man irgendwie merkt man aber schon, ja, also das kann ich schon einordnen, aber man merkt irgendwie, dass es da auch so eine kritische Sache drin gibt in diesem ISU. Und das ist auch, ja, es ist eine Zweckgemeinschaft, die vielleicht, wenn man das so in dem Bild, wenn man in dem Bild bleibt, die irgendwie gesagt hat, 2027 reicht die Scheidung ab, ein und bin weg. Ja? und da kommt auch nichts Neues. Die neue gibt es nämlich nicht. Wie konnte das passieren? Weil das ist ja nicht so. Es geht ja bei euch weiter. Wie konnte es passieren, dass der Markt denkt, die hören jetzt auf und lassen die Kunden im Stich?
Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Facetten. Da sind wir schon wieder bei dem Thema, wo ich das letzte Mal gesagt habe, was ist hier los?
Ja.
Also ich glaube, die SAP selbst, wir sind natürlich vielleicht nicht wie unsere Mitbewerber teilweise in der Cloud groß geworden. Wir sind kommen aus dem On-Premise. Wir haben lange On-Premise-Produkte entwickelt. Dann haben wir den Shift in die Cloud gemacht. Da gehört natürlich auch ein Mindset dazu, was zur Cloud passt, um eben Cloud-Produkte zu entwickeln. Und das ist für uns auch eine Reise sozusagen. Und wenn man dann nicht noch darüber spricht, was tut man eigentlich und in welche Richtung geht man und wie nimmt man den Kunden mit passenderweise, dann passiert es, glaube ich, auch wenn wir Mitbewerber haben, die andere Marktnachrichten streuen, dass unsere Kommunikation nicht genauso laut ist wie die der anderen. Weil ich sage damit nicht, sie ist nicht qualitativ sehr hochwertig, weil ich bin der Meinung, das ist sie. Und bei weitem mehr als teilweise andere Dinge, die wir sehen. Ja. Aber es ist einfach aus meiner Sicht so, dass der am lautesten schreit, im Moment die meiste Attention bekommt. Und da ist die Frage, ob dann halt auch die Qualität geliefert wird, die benötigt wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Situation, warum es vielleicht so wahrgenommen wird.
Vielleicht, also wenn ich das zusammenfassen dürfte, richtig interpretiere, kann es aber auch sein, es klingt so raus, ihr wart eine Zeit lang auch mit euch selbst beschäftigt, weil ihr von On-Premise auf Cloud Mindset ändern bei einem Laden, der nicht klein ist, legt auch immer so ein bisschen nahe, dass man dann erstmal mit sich selbst beschäftigt ist, mit Architektur, mit Techno und dass man dann vielleicht auch denkt, ja, da draußen, ja, weiß nicht, da erzählt zwar andere Leute auch anderes Zeugs, aber dass man da dann auch nicht so reingeht, oder Guido?
Ja, sind mehrere Dinge. Also vielleicht einmal noch mal ganz kurz zurück, bevor ich die Frage dann beantworte. Ich bin ja jetzt schon lange dabei und ich bin tatsächlich eingestiegen im Jahr 2003. Da ging das mit der Liberalisierung im deutschen Markt, Verbändevereinbarung 2 und so weiter ja richtig los. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir seinerzeit ein Konsortium geschmiedet haben aus der SAP und ganz vielen Versorgern, groß wie klein. Ne? Eine E.ON, eine RWE war dabei, aber auch viele, viele Stadtwerke. Und wir haben zusammen in Walldorf im sogenannten Partnerport gesessen und die am Markt bekannte IDEX-Lösung gemeinsam ersonnen. Ne? Das ist keine Erfindung der SAP, sondern das haben wir gemeinsam mit dem Markt gemacht. Wir haben auf die Regularien geschaut und da weiß ich noch ganz genau, da war Lieferantenwechsel irgendwie ein ganz wilder Gedanke. Da hat keiner dran gedacht, warum ein Kunde das tun sollte, aber man musste es eben umsetzen. Und da ist eine Lösung entstanden, die seinerzeit auch gut war. Ne? Die hat auf den Anforderungen von damals gefußt und wir wissen alle, was dann in den kommenden Jahren in der Versorgungsindustrie passiert ist. Das hat sich ja immer schneller weiterentwickelt. Die Veränderungszyklen kamen immer kürzer und auf einmal wurden wir als SAP vom Teil der Lösung, was wir bis dahin waren, zum Teil des Problems. Die Kunden haben halt gesehen, okay, es wird immer komplexer, ne? Und wir können dem vielleicht auch tatsächlich nicht so Schritt halten, wie wir das selber gerne gewollt hätten und wie die Kunden das von uns erwartet haben. Was ich damit sagen will, ist, wir haben über die Jahre natürlich eine Legacy aufgebaut. Ne? Also das, was ich gesagt habe, diese 25 Jahre Erfahrung sind grundsätzlich erstmal positiv, aber wir haben eben den alten Stack, der ursprünglich mal aus einer Zeit von vor der Liberalisierung kam, irgendwo immer am Bein gehabt. Und daran wurden wir immer betrachtet. So, und was wir in der Kommunikation, glaube ich, nicht gut geschafft haben, ist darzustellen, dass wir mittlerweile, insbesondere auf der neuen Plattform, ja ganz andere Lösungen haben. Die neuen Player sind hingegangen und haben gesagt, okay, diese ganze alte Historie, wie sich das entwickelt hat, das vergessen wir mal. Wir fangen jetzt auf der grünen Wiese an, so wie es heute ist. Das konnten wir ja nicht, weil wir die Kunden ja mitnehmen mussten auf die Reise. Die war ja schrittweise. Richtig. Und wir haben es eben nicht geschafft, den Kunden zu vermitteln, zu sagen, es gibt eine neue Lösung und die setzt auch ein Stück weit auf der grünen Wiese auf. Also gerade im Bereich Marktkommunikation, was ja immer so ein Angriffspunkt war, haben wir ja wirklich Tabula Rasa gemacht, haben eine komplett neue Lösung, die auch technologisch ganz anders aufgesetzt ist, aus der Taufe gehoben. Und das haben wir nicht gut kommuniziert. Ne? Das ist das, was die Daniela gerade auch sagte. Und zu deiner Frage dann noch. Ja, letztendlich selber Antwort, schlecht kommuniziert. Ich erinnere mich an eine Aussage von Bill McDermott, unserem ehemaligen CEO, der hat irgendwann mal gesagt, Customers want guidance, not choices. Und wir waren immer versucht zu sagen, naja, du hast ein Problem und wir haben drei verschiedene Lösungen und jetzt such dir eine aus. Und das ist nicht gut, weil die Kunden selber gar nicht in der Lage waren, sich wirklich die richtige Lösung auszusuchen, was sie erwartet haben. Und was wir jetzt viel stärker versuchen, ist ihnen zu sagen, wenn das dein Problem ist, das ist das, genau das, unser maßgeschneidertes Lösungsangebot. Ja, und das ist, glaube ich, ein historisches Problem, wo wir nicht gut kommuniziert haben und dadurch haben wir natürlich einige andere Player am Markt auch stark gemacht, muss man ganz ehrlicherweise zugeben.
Okay, ja, vielleicht können wir da nochmal einen Blick drauf werfen auf den Markt. Wie stellt er sich jetzt für euch heute dar? Also ihr seid da, es sind diese anderen da. Wie guckt ihr auf diese neuen Anbieter? Ein bisschen hat sich ja schon, habe ich es ja zwischen den Zeilen oder auch in den Zeilen schon gehört, dass sie sagt, ja, die müssen sich auch erstmal beweisen, die fangen schmal an, die fangen auf der grünen Wiese an, sind noch nicht so lange da, sind ein bisschen lauter. Aber sie gewinnen ja auch Traction. Also zumindest PowerCloud gewinnt ja auch Ausschreibungen. Bei der Tyga, die TAP da gewonnen und vergrößert ihr Partnernetzwerk, gehen international. Die haben ja also die in meiner Wahrnehmung schon auch, gehen sie mit Power, sind sie da im wahrsten Sinne des Wortes dabei. LyncTech muss man noch so ein bisschen abwarten, denke ich, aber warum, ja, was wollte ich jetzt wissen? Also wie guckt ihr aber drauf? Sagt ihr jetzt so, ja, ist es doof oder ist es gut? Oder wie seht ihr das, diese Entwicklung auf dem Markt? Das ist vielleicht ein bisschen eine komische Frage, Daniela, du findest es doof, aber wie ist so deine Sicht auf diese Branche, auf diese Entwicklung da?
Also doof finde ich es nicht, sondern ich glaube, es ist sogar sehr wertvoll, Wettbewerb zu haben, weil das macht uns selber ja besser. Also wenn wir nicht mehr in der Lage sind, uns selber zu messen oder zu überzeugen mit der Qualität und den Funktionen unserer Produkte, dann haben wir in Summe ein Problem. Und ich bin aber der Meinung, genau das tun wir oft nicht. Wir vergleichen oft nicht, was können wir denn funktional, was können wir tatsächlich dem Kunden am Ende für Mehrwert bringen, sondern es wird auf Basis von allgemeinen Schlagwörtern wie wir reduzieren die Cost to Serve oder Cost to IT bis da und dahin.
First.
Genau, also das hat halt nicht richtig was mit tatsächlich einem fachlichen Vergleich von Apfel und Apfel, sondern mehr von Apfel und Birne teilweise zu tun. Und ich glaube, deswegen sind wir in der Situation, in der wir da einfach sind. Aber ich glaube, in Summe von vielen Kundenprojekten, die wir jetzt aktuell sehen, ist auch das Feedback, hey, wir sind in einer Situation, weil wir mit einem Mitbewerber gegangen sind, wo wir funktional und fachlich nicht leisten können, was von uns verlangt wird, den Service auch nicht erbringen können. Und jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt müssen wir es zurückdrehen, liebe SAP, wie könnt ihr uns helfen? Und wir sind dann diejenigen oder auch unsere Partner, wir haben total viele Partner, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die dastehen und die solche Projekte wieder aufnehmen und die zurück zu SAP überführen, weil es vielleicht dann doch nicht so geklappt hat, wie man es sich gedacht hat. Ne? Deswegen, ich finde Wettbewerb wertvoll, wir sollten den haben, wir werden dadurch selber besser, wir können auch selber uns benchmarken und auch unser Produktmanagement benchmarken, ja, das ist wichtig, aber man darf nicht aus den Augen verlieren, dass ganz viel auch noch passiert, ohne dass man vielleicht auch drüber redet, ja, weil nicht jedes Unternehmen gibt gerne zu, Mist, mein Projekt ist jetzt hier schief gelaufen und ich muss immer von vorne anfangen. Ja, ist ja auch keine Nachricht, die man gern schickt.
Nee. Guido, ein Punkt ist ja, die Power Clouds und die neuen argumentieren ja mit diesem grünen Wiese-Ansatz. Das würde mich jetzt aber auch nochmal interessieren. Auch der Volker Kruschinski von Schleuben hat ja gesagt, ja, wir haben auch die Version 3.0 komplett neu gebaut. Jetzt sagen die anderen aber wieder, ja, aber es ist nicht wirklich komplett neu. Also du wirst, also ich kann das immer nicht beurteilen. Ich kann mir nur so als Außenstehender beurteilen, wenn ich gewachsen bin und habe auch Kunden, die ich weiterhin bedienen muss, dann kann ich jetzt nicht das ganze Datenmodell komplett neu ändern und sagen, jetzt fang, also ich glaube, gewisse Dinge kannst du ja einfach trotzdem nicht machen, auch wenn du sie architektonisch gerne machen würdest, wenn du das mitschleppst. Kannst du mir da nochmal ein bisschen Licht reinbringen, in dieses, wie neu kann man eigentlich anfangen? Oder ist es nicht natürlich so, dass irgendwann ein System mit 25 Jahren, dass du es einfach abschließen musst und zur Seite packen musst und musst komplett neu anfangen?
Ja, gerne. Also es ist natürlich möglich, das komplett neu zu machen. Die Frage ist immer, muss ich das tun? Ne? Also ich meine, wir haben ja ein paar neue Anforderungen, haben wir schon an der anderen Stelle drüber diskutiert. Time to market, neue Produkte, weg von nur Energie. Ne? Ich will auch andere Services und Dienstleistungen anbieten. Ich will mehr als Energieversorger. Ich will mehr aus dem Kunden rausholen. Ich will mehr mit dem Kunden machen. Ich möchte nicht als der gesehen werden, der einfach nur Strom liefert, weil Strom ist reine Commodity. Und insofern haben sich einfach die prozessualen Anforderungen verändert. Und dem musst du Rechnung tragen. Ob das jetzt unbedingt dazu führt, dass du tatsächlich alles neu bauen musst, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Weil ehrlicherweise muss man sagen, eine Energieabrechnung ist immer noch Menge mal Preis. Das hat sich nicht verändert. Und wenn ein Unternehmen unter Beweis gestellt hat, dass es milliardenfach Energieabrechnungen inhaltlich richtig, regulatorisch korrekt und hochperformant und stabil abbilden kann, dann ist die SAP. Warum sollten wir also hingehen, wenn wir mal diesen reinen Commodity-Abrechnungskern komplett neu erfinden? Den haben wir optimiert.
Ja, ich habe eine Idee. Also zum Beispiel dieses Thema, dass ja oft das Datenmodell, sag ich mal, über Verträge oder über Zählpunkte anfängt und nicht direkt über den Kunden. Das ist ja, also da gibt es ja so, ich höre jetzt aus dem Markt, dass viele natürlich keine keine Gastarife zum Beispiel anbieten, weil sie so schnell die Preise gar nicht geändert kriegen in ihrem Tarifsystem-Ding. Die kriegen nicht einfach, können nicht einfach gucken, ja, jetzt setze ich den Preis hoch, speichere oder aktualisiere und das ist draußen. Die schaffen es einfach nicht, da hinterher zu kommen. Und das ist für mich eine Frage, ist das ein Indiz dafür, dass das Datenmodell vielleicht dann doch ein bisschen von der falschen Seite, von Verträgen kommend, von Zählpunkten, Abnahmestellen kommend, jetzt nicht mehr so passt, um am Kunden, vom Kunden aus denken, neue Preise mal schnell einzufliegen?
Ja, würde ich dir gerne tatsächlich ganz einfach beantworten. Das ist eine Frage der Perspektive, weil wir haben zwei grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven und leider musst du beide bedienen. Die eine ist die regulatorische und die interessiert sich als Marktkommunikationsmedium nun mal für die Marktlokation und die Messlokation und im Endeffekt nicht für nichts anderes. Die interessiert sich eigentlich ja nicht für den Kunden. Mhm. Das ist die regulatorische Sicht, die muss jeder Versorger, der in Deutschland mitspielt, einfach bedienen. Das heißt, von dieser Sicht kommen wir nicht weg. Es gibt aber natürlich eine andere Sicht und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Der Vertrieb interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für eine Markt- oder Messlokation. Der interessiert sich für den Kunden und zwar für die 360-Grad-Sicht auf den Kunden. Was macht der Kunde mit mir? Was kann ich mit dem Kunden machen? Welche Sorgen, Nöte, welche Interessen hat er? Und was kann ich ihm Gutes tun, um dadurch natürlich meinen Share of Wallet sozusagen zu vergrößern? Und die Kunst ist es, beides zusammenzubringen. Und das Datenmodell, was du angesprochen hast, der Teil des Datenmodells, das du gerade angesprochen hast, das ist eine regulatorische Notwendigkeit. Das können wir nicht über Bord werfen, weil das Elemente sind, die uns der Gesetzgeber vorschreibt. Der schreibt uns ja exakt vor, Regulatorik, wie damit umzugehen ist. Mhm. Aber, und das ist eben ganz wichtig, und das ist das, was ich meinte mit Optimierung, das müssen wir nicht wegschmeißen, das können wir auch gar nicht wegschmeißen, weil es einfach gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber es kommt eben die neue Sicht dazu, ne? Die Sicht auf den Kunden. Und das voneinander zu trennen und zu sagen, wir haben eine prozessuale, idealerweise dunkel ablaufende Schicht, die sich um die Marktkommunikation kümmert und die hat die Marktlokation als Ankerpunkt. Haken dran, funktioniert mit unserer neuen Cloud für die Marktkommunikation, wunderbar. Und wir haben aber andererseits, oder wir befriedigen natürlich auch den Vertriebler, der sagt, dieser ganze technische Kram, das technische Datenmodell unten drunter, das interessiert mich nicht. Mich interessiert Kunde, mich interessiert Datenschutzgrundverordnung, dass ich da keine Stockfehler mache und mich interessiert natürlich die Möglichkeit, schnell neue Produkte, Tarife, wobei über Tarife rede ich eigentlich gar nicht so gerne, sondern tatsächlich ja Produkte aus Sicht des Vertriebs an den Markt zu bringen. Und das muss man trennen. Und genau das haben wir in unserem technologischen Stack gemacht. Wir haben die Kundensicht, die Customer Experience Sicht von der Backend Sicht komplett entkoppelt. Das muss zusammenspielen, aber das bedeutet, dass wir für den Vertriebler eine Sicht darstellen, die ihn interessiert. Und ich sage mal, für den Backend-Mitarbeiter beziehungsweise für die Marktprozesse im Hintergrund natürlich nach wie vor die Sicht, die für jemanden, der in der Marktkommunikation arbeitet, viel wichtiger ist. Der interessiert sich nicht für den Kunden. Der interessiert sich nur, warum ist der Prozess Lieferantenwechsel an der Marktlokation 4711 schiefgegangen. Ja, und das ist das, was ich meinte, dass diesen Teil des Datenmodells, der früher sehr technisch getrieben war, der hat sich gar nicht so groß verändert. Aber es gibt eine neue Sicht oben drüber, die sich eben mit den Kundenbedürfnissen und damit mit den Anforderungen, ich sag mal, eines modernen Vertriebs auseinandersetzt. Und das zusammenzubringen, das ist, glaube ich, der große Mehrwert, den wir mit der neuen Lösung insbesondere auch geschaffen
haben. Also du fühlst dich, denkst du, als Technologe oder als jemand, der tief im System auch unterwegs ist, fühlst du dich wohl mit diesem neuen System und greifst jetzt nicht irgendwo hin, wo du denkst, Mist, das ist jetzt doch wieder noch R3-Kern, der durchgezogen wurde, weil keine Ahnung was, sondern du kannst jetzt, also wenn ich dich frage, fühlst du dich komplett wohl mit der Architektur, mit der ihr da jetzt unterwegs seid?
Absolut, die hat so viele interessante Vorteile. Also das ist ja auch immer ein Aha-Effekt, wenn wir es den Kunden dann wirklich mal vorstellen. Also wenn wir ihnen zeigen können, das ist nicht die alte Lösung. Und jetzt vergiss mal das Datenmodell, wie gesagt, weil die Frage hören wir ganz oft. Aber nochmal, dieses Datenmodell ist ja in weiten Teilen regulatorisch vorgegeben. Da haben wir eigentlich nur einen relativ geringen Spielraum. Die Frage ist ja, was machen wir drumherum? Und da, wenn du dir die Oberflächen anguckst, wenn du dir die Prozessführung anguckst, wenn du dir so Dinge wie eingebautes Machine Learning anguckst, was mich als Techniker jetzt wahnsinnig fasziniert und für die Unternehmen natürlich auch einen großen Mehrwert bietet, aber eben auch die kundenzentrischen Lösungen, mit denen ich als Vertriebler auf einen Blick sehe, was hat der Kunde für Interessen, Next Best Action, Next Best Offer Vorschläge, die vom System generiert werden. Der Timo Eggers hat die und die Interessen, das sehe ich in meinem Marketingprofil, den habe ich jetzt gerade an der Strippe, der beschwert sich über dieses Problem. Wie sollte ich dem begegnen? Das hat mit dem Datenmodell unten drunter ja gar nichts zu tun. Das ist einfach eine technische Notwendigkeit. Aber das ist dann die vertriebliche und prozessuale Sicht. Und da sehen uns tatsächlich viele Kunden nicht. Und das ist mir auch nochmal wichtig. Du hast vorhin gesagt, die TAP wurde durch die Power Cloud gewonnen. Ja, also Fakt ist, wir haben sie nicht gewonnen. Das tut mir sehr weh. Aber nicht die Power Cloud hat die gewonnen, sondern die Accenture. So, und das muss man eben sehen. Und das ist das, was die Daniela auch meinte. Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Wenn wir von einer Lösung für die Versorgungsindustrie sprechen, dann reden wir über End-to-End-Prozesse, die wir komplett mit einem Template auch ready-to-consume sozusagen anbieten können. Das andere ist eine Plattform. Das ist jetzt nichts Schlechtes per se, aber ich vergleiche das immer mit der Automobilindustrie. Die Daniela hat ja vorhin gesagt, kommt sie so ein bisschen her. Ja. VW hat eine Plattform gebaut für alle möglichen Elektrofahrzeuge, genau. Aber niemand kauft die Plattform. Du kaufst ein ID.Buzz oder ein ID.4 oder ein ID.3 oder ein Q4 e-tron. Das heißt, die Plattform alleine löst nicht das Problem.
Okay. Daniela, ich glaube auch der Henrik oder der Peter May, die haben ja diesem Video diese End-to-End 360-Grad-Kundensicht am Beispiel, glaube ich, von so einem Mädel, was nach Heidelberg zieht, zu Neckar Power dann wechselt. Genau. Gibt es hier überhaupt Neckar Power? Oder war das war ein Fake-Ding, oder? Weil ich habe dich auch wieder als Leiter Messwesen da gesehen. Also ich dachte,
war auch ein Fake.
Ja, okay. Aber das war ja so ein bisschen diese Customer Journey. Man zieht in Heidelberg, man hat eine neue Wohnung, hat einen neuen Energieanbieter. Am Handy hast du dann auch schnell den Tarif und kannst dann dir auch dein Ticket noch ziehen. Dein Studententicket, kannst gleich dein E-Scooter, da kriegst du gleich so ein bisschen Guthaben und Kühlschrank mieten ist dann auch schon mit drin. Und dann hat er, glaube ich, der Henrik noch so erzählt, die Stadtwerke oder Energieversorger als innovativer Lifestyle-Versorger. Und da wollte ich mal fragen, siehst du das wirklich auch so? Ist das deine Zukunft oder dein Bild vertrieblich für Energieversorger, Stadtwerke in Deutschland, dass sie als innovativer Lifestyle-Versorger so eine Journey abfeiern?
Von dem, was wir sehen, müssen sie gucken, dass sie von ihrem Commodity-Business diversifizieren und auch in die Non-Commodity-Bereiche gehen. Und ja. Man kann es jetzt als Lifestyle bezeichnen. Ja. Vielleicht ist es auch einfach Cross-Sell von der Vertriebsperspektive. Man überlegt sich, was passt halt gerade gut dazu? Eier können wir nehmen. Und ich glaube schon, dass es in die Richtung gehen muss. Ja? Also sehen wir jetzt schon mit Ticketverkauf oder Ähnlichem, was schon läuft. Mhm. Also
ja. Also du bist da mit d'accord, ja? Und jetzt ist das ein Fake-Case gewesen, aber gibt es reale Beispiele, die auch schon auf der Ebene, gut, Ticket vielleicht schon, aber die Lime-E-Scooter mit in ihrem Ding drin haben oder auch dieses Kühlschrank-Ding?
Gibt es tatsächlich. Also ich meine, da werden wir auch schlecht beraten. Also zumindest ich in meiner Rolle muss es dann hinterher auch beweisen. Ne? Mich fragen ja die Kunden genau wie du. Ne? Sagen wir, haben wir eine coole Websession gesehen von der SAP, jetzt zeig mir das mal. Also ja, das war natürlich eine synthetische Story, die aber mit unserem Portfolio natürlich umsetzbar ist. Und genau das Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ein sehr schönes Beispiel. Die Stadtwerke Augsburg hat das vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren auf Basis von SAP-Technologie gemacht. Ich meine, Strom und Gas sowieso auf SAP, ne, ISU-Abrechnung noch auf der alten Plattform. Und die haben eine sogenannte Mobility-Flat mit anbieten wollen und dafür tatsächlich die, sagen wir mal, neuen Produkte der SAP. Also einerseits die SAP Business Technology Plattform sozusagen als technologischen Unterbau und dann eine spezielle Lösung, das SAP Subscription Billing, das dann diese Abrechnung abbildet, ne, die jetzt nichts mit Commodity zu tun hat, eingebunden. Und die machen genau das. Mhm. Also das sind schöne Beispiele, die wir natürlich dann auch gerne hernehmen, ein Stück weit, ich sag mal, zu einer Gesamtstory dann stricken, weil mir wäre jetzt nicht bewusst, dass die Stadtwerke Augsburg auch Kühlschränke mitverkauft. Ja. Das wäre aber natürlich genauso möglich. Ne? Also ob ich jetzt einen Lime-Scooter für eine bestimmte Zeit darüber verkaufe oder einen Kühlschrank, sagen wir mal, noch dahingestellt. Und by the way, ist auch ein schönes Beispiel, das gleich mit anschließen darf, ich sag mal, das Schaufenster zur Verfügung zu stellen, indem ich als Versorger einen Kühlschrank exponiere, wo der Kunde auf Kaufen klicken kann, das ist ja nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist ja das, was hinten passiert mit dem Fulfillment. Und das läuft fast immer über ein SAP-System. Das hat dann auch gar nichts mit der Industry Solution zu tun, sondern das sind klassische Core-Prozesse, die da ablaufen. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Also da, wo es dann typischerweise wirklich kompliziert wird, da wird es auch von den New Kids on the Block typischerweise an SAP übergeben. Also wenn ich jetzt auf Abrechnung gucke, zum Beispiel das ganze Thema Forderungsmanagement, ja, damit wollen die sich die Finger nicht schmutzig machen. Das gehört aber natürlich zu einer End-to-End-Betrachtung und vor allem auch zu einer Cost-to-Serve-Betrachtung auch dazu.
Ja, das ist natürlich das Argument, was du häufiger mal spielst, dass du sagst, ja, am Ende ist dann doch wieder SAP für die ehrlichen Sachen da. Dann sagen vielleicht die anderen, ja, aber ich kann ja vorne auch was anderes machen. Also es impliziert ja nicht, dass man dann, aber du sagst natürlich wieder verschiedene Systeme, wenn es nicht eine gute Plattform ist, Cost-to-Serve gehen wieder hoch dann, ne, an der Stelle.
Genau, also wichtig ist ja nur, dass du den Gesamtprozess halt betrachtest und wenn du den kostenmäßig misst, auch auf den Gesamtprozess schaust und nicht nur auf einen kleinen Prozessausschnitt. Ne? Und dann musst du natürlich darauf achten, dass du nicht zu große Medienbrüche hast, dass der Prozess dann auch wirklich durchgängig für den Anwender und möglichst automatisiert auch abbildbar ist.
Ja. Was sind denn im Moment die Kundensorgen? Ich weiß nicht, Daniel, ob du schon dich in den deutschen Markt reingefräst hast, mit vielen schon sprechen konntest, die du vielleicht auch, aber was sind so aus eurer Sicht die Top Probleme, die da auf den Tisch kommen, wenn ihr jetzt mit den euren Kunden, mit neuen oder bestehenden Kunden sprecht? Sind es wirklich diese Customer Journeys oder ist es dann doch der Formatwechsel immer noch oder was drückt die so aus eurer Sicht?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Aspekten. Also das eine ist auf jeden Fall erstmal, wir müssen compliant sein. Ja? Also regulatorische Anforderungen müssen erfüllt werden. Ist für uns Commodity, das machen wir. Und wir hatten es vorhin davon, wir schneiden gewisse Zöpfe nicht ab, weil wir sie brauchen. Und die brauchen wir auch in der neuen Welt. Und wir machen dann aber trotzdem genau auch die Dinge im innovativen Bereich, die unsere Kunden in der Zukunft brauchen. Und zwar den Kunden vollumfänglich versorgen. Das ist das Thema, was du angesprochen hast. Lifestyle-Versorger. Lifestyle-Versorger sein, genau. Und dann werden die zum Lifestyle-Versorger und können wirklich quasi alles aus einer Hand anbieten für den Kunden.
Genau, ich würde es vielleicht ergänzen, Daniela. Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir auf den Versorger gucken, dann hat er mindestens mal 3 Marktrollen und die Sorgen und Nöte in den 3 Marktrollen sind auch durchaus unterschiedlich. Ne? Wir fokussieren uns jetzt hier in dem Gespräch häufig auf den Vertrieb und das ist auch richtig, weil der auch tatsächlich in der Industrie ein ganz, ganz treibender Faktor ist. Und ich glaube, da sind 2 Dinge wichtig. Das Geld, das wir für Keep the Lights On aufwenden müssen, das ist das, was uns die Kunden sagen, das ist einfach zu teuer. Ne? Das ist im Wesentlichen Regulatorik und dem entsprechen wir durch eine komplett neue Lösung auf der regulatorischen Seite, die dem Kunden alle Sorgen und Nöte abnimmt. Wir gehen voll in die Verantwortung, dadurch, dass wir das in eine Public Cloud geschoben haben. Bedeutet
diese Marco Cloud? Ist das
ganz genau. Warum haben wir das gemacht? Genau, weil das der Wunsch der Kunden war. Ne? Also wir hören dann natürlich auch zu, also gerade das Team von der Daniela und versucht das entsprechend umzusetzen. Und weil das eben, ich sag mal, Freiheitsgrade schafft, in die Innovation zu gehen. Denn das ist ja das, was die Kunden eigentlich wollen. Die Regulatorik wollen sie ja nicht. Die muss einfach möglichst smooth im Hintergrund laufen und muss möglichst wenig Personal binden. Und genau das erreichen wir damit. Und das heißt, wir haben dann mehr Spielmasse in Anführungsstrichen bei den Kunden, um in die innovativen Themen reinzugehen. Und da spielt natürlich Time to Market zum Beispiel eine ganz große Rolle. Wobei jetzt eben die spannende Frage ist, worum geht es eigentlich? Ist es ein neues Energieprodukt? Und jetzt bin ich wieder ganz frech und sage, am Ende ist das wieder Menge mal Preis. Also du spielst mit einigen wenigen Variablen. Du gibst dem Kunden mal noch einen Laufzeitrabatt oder einen Abschlussrabatt oder was auch immer. Aber da erfindest du das Rad ja nicht wirklich neu. Oder sind es eben Dinge, die eher aus dem Non-Commodity-Bereich kommen, ne? Dass du das mit einem wie auch immer gearteten Servicevertrag für deine PV-Anlage, für die Gastherme bündelst, mit einer Versicherung vielleicht noch oder. Und dafür haben wir in den letzten Jahren eben massiv investiert und neue Lösungen geschaffen, die genau das ermöglichen. Ne? Und das, dann komme ich wieder auf das zu sprechen, was ich gerade gesagt habe, diese Koexistenz zwischen alter Welt in der Commodity, das muss einfach funktionieren, das muss auch verlässlich funktionieren. Weil wenn das nicht funktioniert, habe ich auf der Kundenseite ein echtes Problem. Plus natürlich die neue Welt, die gesamtheitlich auf den Kunden guckt und einfach neue Angebote überhaupt erst möglich macht. Dann aber auch andere Lösungen erfordert, weil das eben aus dieser Menge mal Preisthematik deutlich rausgeht und auch deutlich ja, mehr Freiheitsgrade beinhaltet.
Vielleicht einen Punkt, den wir noch nicht genannt haben, und der ich glaube auch ganz wichtig ist, wenn uns vor allem auch jüngere Leute zuhören, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also es ist einfach ein Thema, wir haben es jetzt noch nicht davon gehabt, aber da muss ja auch jeder Energieversorger überlegen, was mache ich eigentlich gerade, wie gehe ich mit der Energiewende um und was mache ich für ein Angebot. Und ich glaube, wenn man sich ja auch die Bewegung Fridays for Future anschaut, dass hier einfach viel mehr Leute mit dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit aufwachsen, heranwachsen und die haben andere Anforderungen und die suchen vielleicht dann nicht nur danach aus, wer ist eigentlich der billigste Anbieter, sondern wer kann mir wirklich Grünstrom liefern, wer hat auch ein nachhaltiges Angebot in anderen Bereichen noch. Ich glaube, das ist total wichtig.
Und wie kann jetzt so ein Abrechnungssystem da helfen? Ich habe ja jetzt auch mal den Stadtwerke Impact Day gemacht, Anfang des Jahres, und haben gesagt, Titel, wie schaffen wir die 1,5 Grad? Und da kam dann auch so IT-Anbieter und haben gesagt, ja, wir wollen auch gerne mitmachen. Ich habe dann gefragt, ja, aber was hat das jetzt mit 1,5 Grad zu tun? Wie ist da eure Antwort? Wie hilft ein Abrechnungssystem Energieversorgern zu dekarbonisieren bis auf 1,5 Grad oder noch weiter runter?
Wir sind ja hier als SAP kein produzierendes Unternehmen. Das heißt, mal in Summe können wir nicht uns selber oder unsere Produktion anpassen, damit wir hier einen Beitrag liefern, sondern wenn wir wirklich auf den Kunden gucken, schaffen wir Transparenz über Zahlen, über Supply Chain, über quasi jeden Bereich im Unternehmen und können dadurch auch einfach ein integriertes, nachhaltiges Reporting bei Kunden ermöglichen. Ich glaube, das ist der Mehrwert, den wir bringen. Dann wir auch, oder wir arbeiten auch mit verschiedenen Kunden in Kooperation, um hier ein passendes Portfolio auch an den Start zu bringen, aber hauptsächlich die Transparenz darüber geben, wo liegen eigentlich die Schwerpunkte und die Bereiche, die aufgearbeitet und geändert gehören für die Zukunft, um nachhaltig zu sein.
Aber auch in der Abrechnung können wir natürlich helfen. Und zwar dergestalt, dass wir einfach sagen, wenn der Kunde in der Lage ist, zum Beispiel anhand von Börsenindikatoren etc. zu sehen, wann habe ich denn viel Energie im Netz, wann ist die Energie günstig, aber vor allen Dingen, wann ist sie auch grün. Na, und das ist meistens ja miteinander gekoppelt. Also Energie ist dann günstig, wenn sie grün ist, wenn viel Wind und viel Sonne da ist. Und dann beispielsweise über Steuerungsmechanismen Kundenanreize zu geben, zu sagen, pass auf, jetzt kannst du dein Elektroauto mit grünem Strom laden. Ne? Jetzt ist er auch, by the way, auch noch gerade günstig. Es hat für dich also auch noch einen interessanten Impact. Und wir sind in der Lage, dir dieses Signal zu geben. Wir sind aber auch in der Lage, das hinterher abzurechnen, indem wir einfach zum Beispiel im Preis oder zumindest eine Preiszeitreihe und nicht einen diskreten Preis zugrunde legen. Ne, ich sag mal, da gibt's ja auch schon so New Kids on the Block, die du hier gar nicht genannt hast in deiner Umfrage, die genau sowas anbieten. Ne? Und das bietet aber ja nicht die Abrechnungsplattform an sich an, sondern eben der Energieversorger. Und ich kann sagen, dass das mit unserer Abrechnungsplattform auf jeden Fall möglich ist. Ne? Und das ist schon ein Wertbeitrag.
Weil du möchtest ja vielleicht so einen lastvariablen Tarif genau. Dann einstellen. Ich möchte bidirektional laden, das soll alles schon abgerechnet werden. Zumindest bei diesem lastvariablen Tarif, da hatte ich jetzt mal vom Kunden gehört, dass das in dem alten SAP-Umfeld schon ging, hat er gesagt, aber war auch eine Geburt sozusagen. Okay, komme ich gleich nochmal zurück. Daniela, ein Argument, was man bei SAP auch häufig hört, ist, ihr seid einfach zu teuer. SAP ist so, ne? Das sind die Großen, die immer schon da sind, weltweit, groß, technologisch wahrscheinlich sehr gut, aber einfach auch zu teuer für gewisse Kundengruppen. Was sagst du da? Sagst du, kommt drauf an? Oder wie gehst du mit dem Preisding um?
Ja. Ich würde nicht sagen, kommt drauf an. Ich glaube, man muss sich mal angucken, wie ist eigentlich die Kundenlandschaft der SAP aufgebaut. Wir haben über 80% klein- und mittelständische Kunden. Was ja schon mal eine Aussage darüber trifft, sind wir wirklich viel zu teuer, wenn wir so viele Kunden auch aus dem Bereich haben.
Also ich habe, also was ist das, die kleinen, was ist das zum Beispiel? Also es gibt ja mal diese 100.000 C-Punkte-Grenze von früher irgendwie noch. Also ihr seid auch deutlich drunter unterwegs oder wie würdest du das einordnen oder?
Ja, definitiv. Also ich meine, vielleicht kann ich da einspringen. Ich bin ja nun schon seit 20 Jahren mit unseren Kunden unterwegs. Ich kenne sie vielleicht nicht alle, aber doch eine ganze Menge. Also ich finde mal ein schönes Beispiel von Stadtwerke Geldern. Ne, zur E.ON in Deutschland mit 15 Millionen Zielpunkten decken wir alles ab. Und darüber hinaus, wenn du jetzt ins Ausland guckst, ich habe ja vorhin gesagt, in meiner Historie habe ich für Enel gearbeitet, einen italienischen Energieversorger, die setzen auch SAP ein in allen Marktrollen. Das sind über 30 Millionen Zählpunkte. Also kannst du wirklich sagen, von 20.000 bis 30 Millionen, das ist der Spread, den wir abdecken. Und ganz ehrlich, damit decken wir den gesamten Spread, den es am Markt gibt, definitiv. Und deswegen glaube ich, kann man auch mit Fug und Recht sagen, wir sind nicht pauschal zu teuer. Das ist auch so eine Mär, die sich immer hält, wie gesagt, nochmal. Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Der Prozess ist ja nicht mit Abrechnung zu Ende. Ne? Und auch davor gibt es noch einen Prozess. Und Cost to Serve entsteht durch den gesamten Prozess. Ja. Ne? Der gesamte Prozess wird nicht billiger, wenn ich ihn einfach nur auf Abrechnung reduziere. Das heißt also bitte da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ganz wichtig, wir bedienen diese Kunden häufig auch nicht direkt. Ich sag mal, mit einer SAP Consulting zum Beispiel, die natürlich auch ein anderes Preistag hat als kleinere Unternehmen. Ne? Da setzen wir auf Partner, wie zum Beispiel eine RKU-IT, eine AOV, eine Endika, die mit unserer Software Templates entwickeln und damit dann eben wirklich diese Klein- und Kleinststadtwerke hervorragend bedienen.
Wir haben ja auch vordefinierte Verträge genau mit diesen Partnern sozusagen, damit eine Bedienung von kleinen und mittelständischen Kunden überhaupt möglich ist. Also da ist ein Konstrukt geschaffen, damit einfach jeder daran partizipieren kann auch. Ich glaube, es geht vielmehr auch darum, wie groß oder mächtig ist eine Lösung und macht es Sinn für ein kleines mittelständisches Unternehmen, dann die Bandbreite an Funktionalitäten vielleicht, die ein SAP-System mitbringt, zu nutzen. Oder macht es eben Sinn, einfach eine Schmalspurlösung zu nutzen, weil eben nur ein Teil bedient oder abgedeckt werden muss?
Ja, vielleicht ist es schon ein bisschen so, diese Bandbreite, aber irgendwo muss es ja auch so ein bisschen herkommen, dass jetzt ja, wahrscheinlich irgendwie Zahlen dann auf dem Tisch sind, wenn SAP da dabei ist, die einfach ein bisschen höher sind, als wenn Wilken jetzt das All-Inclusive-Paket da anbietet. Ne? Also,
ich glaube, wir vergleichen uns jetzt hier auch nicht mit dem Fiat Punto, sondern vielleicht eher mit, was weiß ich, einem Mittelklassewagen, ja, oder einem oberen Segmentwagen. Aber Qualität hat halt auch seinen Preis. Und
ja, auch fairer. Genau,
das muss man, glaube ich, auch so sagen.
Ja, vor allen Dingen darf man eins nicht vergessen. Wir gucken, also das ist ein fairer Punkt und der ist auch gar nicht mal komplett von der Hand zu weisen. Aber die Frage ist, wo kommt er her? Ne? Und deswegen habe ich das Beispiel mit den Partnern gerade gemacht. Ja. Ich kenne die SAP-Lösung ja nun sehr gut. Die kann eben auch Unternehmen mit 30 Millionen Zählpunkten glücklich machen. Das heißt, ja, sie ist extrem mächtig. Und die Frage ist, Daniela hat es gerade schon angesprochen, brauche ich diese Mächtigkeit und kann ich die als Kleinstunternehmen, wo drei Leute in der IT arbeiten, kann ich die beherrschen? Ne? Und die, sag mal, anderen Marktbegleiter, die du gerade genannt hast, die liefern eine CD aus, mal ganz plakativ gesagt, und dann hast du da ein kleines, schlankes System, ready to run. Das kann einen ganz fest umrissenen Scope und ja, der reicht dann vielleicht auch. Zunehmend sieht man, dass es eben dann doch vielleicht hier und da nicht reicht, aber vielleicht reicht der initial für ein Stadtwerk. Dasselbe kann ich aber mit dem SAP-Stack erreichen, wenn ich nicht den Anspruch habe, das alles selber zu machen. Ja, und das ist das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Da gibt es zig Partner draußen, mit denen wir auch sehr erfolgreich zusammenarbeiten, die sagen, pass auf, diese Sorge nehmen wir euch ab. Wir haben ein Template geschaffen und wir haben das SAP-System, sagen wir, mundgerecht auf das runtergestrippt, was ein Stadtwerk der Größe X braucht. Und das stellen wir euch zur Verfügung in einem Full-Service-Angebot. Und das läuft aus meiner Sicht ganz hervorragend.
Ein Argument, was PowerCloud und Co. ja auch bringen, ist, dass sie sagen, alle Kunden, große wie kleine, laufen auf den ein und denselben Code statt, dass sie sagen, ne? Also es gibt keine, der Core ist schlank gehalten und der ist immer für alle gleich, sodass Stadtwerke Rees meinetwegen mit ganz wenigen Kunden genau auf der gleichen Plattform arbeitet wie E.ON. Was ist das? Ist das Marketing-Sprech oder ist es eh immer schon so gewesen und wird jetzt neu verpackt oder ist da ein wahrer Kern dabei?
Also bei uns ist die Codeline ja auch die gleiche. Also genau. Ich bin nicht so sicher, also wie da die Wahrnehmung ist, aber wir haben auch eine Codeline sozusagen und auch Cloud On-Premise hat die gleiche Codeline und es gibt nicht eine extra Codeline für die kleineren Unternehmen. Aber die können sich natürlich dazu entscheiden, dass sie nicht die volle Funktionalität nutzen, die im System zur Verfügung steht. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Unterschied, weil du, nur weil das System die Funktionalität hat, heißt das nicht, dass du sie nutzen musst, als statt, wenn du den Prozess überhaupt gar nicht hast. Und da kannst du dann unterscheiden. Aber bei uns ist das genauso. Ich kann das hier, um ehrlich zu sein, kann das überhaupt nicht beurteilen, ob die VW tatsächlich eine Codeline hat oder nicht. Von daher kann ich nur sagen, für uns gilt es.
Ja. Genau, also kann ich nur unterstreichen, ich muss auch immer lächeln, wenn ich das höre, weil das machen wir seit 25 Jahren. Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich nichts wirklich Neues.
Ja, dahinter steckt ja immer dieses On-Premise, haben sich Leute dann irgendwas zusammengebastelt, ne? Und sind dann irgendwie vom Standard so.
Genau, aber das muss man ja nicht tun, ist mal das eine, ne? Aber die Freiheitsgrade haben die Kunden ja, also die haben sie ja genutzt, weil es für sie einen Vorteil gebracht hat, ne? Und das darf man ja auch nicht vergessen. Warum hat das ein Kunde gemacht? Weil es für ihn einen Vorteil gebracht hat. Und ich meine, wenn man jetzt auf diese New Kids on the Block schaut, dann werben die ja damit, dass sie sagen, okay, wir haben diesen stabilen Kern, ne? Das haben wir auch, das nennen wir übrigens ja auch so, digitaler Kern oder stabiler Kern. Aber anders als wir, die in diesem Kern einfach viel mehr Funktionalität haben und deswegen per se erstmal einen viel größeren Scope abdecken können, kokettieren die dann damit, dass sie sagen, ja, und dann haben wir noch einen Store und da sind dann viele, viele Lösungen drin, die ich mir dazu kaufen kann.
Genau,
ein App-Store. Das ist ja erstmal ein fairer Ansatz. Also da ist ja gar nichts gegen zu sagen. Die Frage ist am Ende nur, A, wird es billiger, wenn ich einen kleinen Kern kaufe und dann ganz viele Apps außenrum, die ja auch bezahlt werden wollen. Punkt eins. B, ist das langfristig tatsächlich besser beherrschbar? Weil für diese Apps ist ja dann nicht der Plattformanbieter tatsächlich verantwortlich. Gibt es die in 2 Jahren noch, wenn da ein Startup irgendwas Cooles gemacht hat? Überlebt es das? Bleibt der technologische Unterbau dieses Startups gleich? Muss ich da alle 3 Jahre irgendwie die Plattformen anpassen oder was auch immer? Das garantiert mir ja keiner, weil es eben nicht aus einer Hand kommt. Das können wir garantieren, wenn der Kunde das wünscht. Und dann, by the way, und sage ich auch immer gerne, ja, App Store, klar, haben wir auch. Ne? Da sind fast 2000 Apps drin. Das ist für unsere Kunden in unserem Segment nur einfach nicht so wichtig, weil wir im Standard schon so viel mehr liefern, dass die diese Anzahl Apps gar nicht brauchen. Ne? Da sind dann eher so ein bisschen exotischere und Marktfront-spezifische Apps drin, zum Beispiel für Redispatch oder sowas, ne? Wo wir dann sagen, okay, da gibt es dann auch eine App, das hat die SAP nicht gelöst, das hat ein Partner von uns gemacht, die ist zertifiziert, die kannst du einbinden über natürlich über APIs. Für diese APIs stehen wir dann auch gerade, weil es eben zertifiziert ist. Und dann kannst du im Substack auch Redispatch-Prozesse durchführen.
Vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, Theo, du hast gesagt, naja, aber dann wird da im System irgendwas dazu gebaut sozusagen, dann ist der Code natürlich ein anderer, als wir ursprünglich mal ausgeliefert haben. Das machen ja viele von unseren Kunden. Das ist ja aber auch der Grund, warum wir von einer Transformation sprechen und darüber sprechen, dass wir zurück in den Standard wollen. Genau. Weil viel von dem, was Kunden damals dazu gebaut haben, haben wir jetzt vielleicht im Standard. Ja? Also ich kann jetzt nicht für jede Transaktion beurteilen, aber wir bemühen uns ja, alles, was sinnvoll ist, in den Standard zu übernehmen. Was da heißt, dass vieles von dem, was damals extra gebaut wurde, jetzt abgeschnitten werden kann. Dann sind wir wieder bei den Zöpfen, die wir abschneiden und die richtige Richtung, in die wir da laufen. Und dann haben wir natürlich eine Codeline, ein standardisiertes System und wir empfehlen auch jetzt nicht mehr im Core anzupassen. Sprich, wir sagen nicht, modelliere dein S4HANA-System komplett neu, sondern wenn du erweiterst, mach das auf der Business Technology Plattform. Das nimmst du mit in die Zukunft. Das ist quasi in der Cloud und wird absolut auf dem neuesten Stand gehalten. Und das ist einfach was, was man sehen muss, wo wir uns auch entwickeln aufgrund der Komplexität, die wir einfach haben.
Also es gibt so ein Gerücht im Markt, dass manche am Anfang haben sich das so reinprogrammieren lassen, dass sie den Lieferantenwechsel einfach mal ablehnen. So Liberalisierung nicht mit mir. Ne? Und dass sie das dann auch, irgendwelche Leute haben es denen auch gegen Geld dann reingebaut. Das ist natürlich so ein ganz abstruses Beispiel. Aber okay, ihr wollt auch wieder zurück in den Standard. Power Cloud, die sagen halt, ja, ich verteidige ihn. Das ist auch der Metapher so für die Cloud. Du kannst da gar nichts ändern. Das kriegst du. Das ist regulatorisch abgesichert, sagen die. So, und da ist auch nichts dran zu wollen. Also ich baue die Regulatorik ein, ob du das willst oder nicht. Und du kannst auch nicht auf gut Dünken sozusagen selbst nochmal anpassen für dich.
Das ist ja der Vorteil von einer Cloud-Lösung, dass man eben nicht links und rechts alles anbauen kann. Deswegen sagen wir haben unsere Cloud-Lösungen. Wenn du Erweiterungen machst, machst du das auf der BTP, die Erweiterungen, die dann sinnvoll sind. Weil auch wenn wir Standardprozesse ausliefern, hat doch vielleicht jeder Kunde oder aus allen Kundenengagements, die wir kennen, hat jeder Kunde gewisse USPs, die er gerne verteidigen möchte. Prozesse, die er dann doch nicht eins zu eins macht wie der Wettbewerber, sondern hier eben individuell seinen Value-Add noch mit rein programmiert ins System. Und auch das muss ja in irgendeiner Form möglich sein, sodass er diesen Vorteil behalten kann. Und das ist über eine BTP möglich.
Was ist das nochmal? Sorry, BTP?
Business Technology Plattform, sorry.
Okay, das ist dann...
Also unsere HANA-Entwicklungsplattform sozusagen. Erweiterungsplattform, Integrationsplattform, Entwicklungsplattform.
Genau. Okay. Also kann man sich wie einen großen Lego-Baukasten vorstellen, in dem ganz, ganz viele Services verbaut sind. Machine Learning, Robotics, Chatbot-Technologie, API-Services und. Frontend-Services, die du als Kunde konsumieren kannst, die du als Partner nutzen kannst, um eben zum Beispiel Add-ons zu bauen und die dann in den SAP Store einzustellen. Und gleichzeitig ist aber eben auch, wenn man so will, das Betriebssystem aller unserer Cloud-Lösungen. Alle unsere Cloud-Lösungen basieren technologisch auf der Business Technology-Plattform und benutzen genau diese Lego-Steine, die wir aber eben auch nach außen exponieren.
Cloud ist aber schon jetzt die Mehrheit. Ist das unentschieden on-premise Cloud oder sagt ihr ganz klar, die Kunden gehen alle in die Cloud?
Also unsere strategische Richtung ist die Cloud und die Angebote, die wir schaffen, sind primär in der Cloud. Auch unsere Innovationen sind in der Cloud, was nicht heißt, wir schneiden Kunden ab. Das Commitment haben wir auch gegeben. Also jetzt haben wir 27 fürs ISU, aber wir geben ja darüber hinaus für S4HANA Utilities das Commitment bis 2040, was finde ich eine krasse Ansage ist für einen Markt, der sich so schnell verändert. Muss man, glaube ich, einfach auch mal so sagen.
Genau, was wir sehen, also du fragst ja, wie entwickelt sich das? Also wir sehen jetzt in den letzten, Monaten, anderthalb Jahren vielleicht einen klaren Trend in Richtung Cloud. Der ist aber aus meiner Sicht noch relativ jung und es gibt auch Stand heute immer noch eine ganze Menge Kunden, die sich ganz bewusst für ein On-Premise-Deployment beziehungsweise für ein hybrides Deployment entscheiden. Also man muss ja auch sehen, du kannst diese Kernapplikation kannst du bei uns aus der Cloud konsumieren. Du kannst die aber auch weiterhin On-Premise bekommen, wenn du gerne möchtest. Einige andere Lösungen, wie zum Beispiel aber die Marco Cloud, die du selber selber gerade schon angesprochen hast, ne, wie der Name schon sagt, die gibt es nur noch aus der Cloud, weil wir gesagt haben, diese Regulatorik, die wollen wir dem Kunden nicht überlassen und genau, was du gerade angesprochen hast, da soll er auch gar keine Möglichkeiten drin haben, hey, weil das ist ja gesetzlich vorgegeben, da gibt es eigentlich auch keinen Interpretationsspielraum. Erstaunlicherweise manchmal doch, wenn man auf die Regularien dann genau guckt, aber das geben wir dann vor, die Interpretation. Ja, und da gibt es doch eine ganze Menge Kunden aus unterschiedlichen Gründen, ob das jetzt vermeintliche Sicherheitsanforderungen sind, dass sie sagen, wir wollen das bei uns im Rechenzentrum haben, weil da sind personenbezogene Daten drin und wir trauen der Cloud nicht.
Gibt es das denn immer noch, wir trauen der Cloud nicht? Ich denke immer so.
Doch, das gibt's, aber es gibt auch den anderen Punkt. Also es gibt es tatsächlich und ich will das auch gar nicht werten. Das ist ja fair enough, also gerade in unserer Industrie. Aber es gibt auch andere Gründe. Und das hat was mit den sogenannten EDA-Kosten zu tun, ne? Und der Verbundenheit, der lokalen Verbundenheit. Also wenn ich jetzt Leute im Basisbetrieb habe, wenn ich mir vor 3, 4, 5 Jahren gerade erst ein Rechenzentrum selber dahingestellt habe und geleistet habe, dann will der Oberbürgermeister, der die entsprechenden Anteile an dem Stadtwerk hält, vielleicht nicht, dass wir das alles wieder einstampfen. Und deswegen kommt das, glaube ich, auch sehr gut an, dass wir diese Wahlfreiheit bieten. Und was auch sehr gut ankommt, ist eben die Möglichkeit der Transition, ne? Weil die Daniela hat es angesprochen, es ist eine Codeline. Und wenn der Kunde das heute on-premise betreibt und in 3 Jahren sein Rechenzentrum aber abschalten will, dann kann er das System 1:1 in die Cloud transferieren, weil die Codeline ja die gleiche ist. So, und deswegen muss auch kein Kunde jetzt Angst haben, sich jetzt für bis 2040 zu entscheiden, sondern er kann sagen, heute ist die Situation so, ich will das selber bei mir betreiben, ich habe die entsprechende IT, ich habe die Leute, ich habe das Rechenzentrum, ich habe die Hardware, warum soll ich das alles wegschmeißen? In 3 Jahren sieht das vielleicht anders aus, aber ich habe das gute Wissen, dass ich alles das, was ich dort habe, dann 1:1 in die Cloud mit übernehmen kann. Und das ist, glaube ich, ein einmaliges Angebot. Das hat so in der Form kein mir bekannter Marktpartner oder Marktteilnehmer am Markt.
Ich frage mich auch immer dabei, wir reden ja hiervon, dass die SAP weltweit Cloud-Systeme zur Verfügung stellt, auch so genauso wie andere Hyperscaler. Hat ein Stadtwerk wirklich das Know-how und die Mittel, genau die gleichen Security- und Sicherheitslösungen und den gleichen Standard anzubieten wie ein Unternehmen, das in der IT-Branche, das auf der ganzen Welt tut? Also, ich verstehe, dass diese Fragen kommen. Die Utilities gehört für uns zur kritischen Infrastruktur in Deutschland. Das verstehe ich alles. Aber ich glaube, da muss man auch immer überlegen, von wo komme ich? Und ich finde, das kann man auch ganz gut vergleichen mit diesem, bei Facebook gebe ich mal eben meinen Namen ein, meine E-Mail-Adresse und dann, wenn es darum geht, eine Corona-Warn-App runterzuladen, da habe ich echt ein Problem, mit meinen Daten zu teilen. Also,
es ist ja auch oft so in diesem Segment der Stadtwerke, wo ich auch unterwegs bin, da ist ja dieses ganze Know-how, da gibt es ja gar nicht diese Ansprechpartner, mit denen ihr so sprechen könnt. Da gibt es keine Chief Information Officerinnen und so. Das merke ich, fühle ich natürlich auch. Die wissen, die haben da dann eigenes privates Gefühl oder Empfinden, aber ja. Klar. Gut, ich würde gerne mal so, es gibt ein paar Menschen, die mir noch was geschrieben haben. Einmal so ein Satz, den ich vielleicht gerne stehen lassen möchte. Da hatte ich jemand noch gefragt, was soll man jetzt tun? Der sagt, für ein Stadtwerk mit 400.000 Zählpunkten und Netz- und Messstellenbetrieb und Vertrieb ist SAP weiter die beste und effizienteste Lösung. Für einen Stromvertrieb ist sicher PowerCloud sinnvoll, insbesondere wenn es eine neue Marke ist und diese auch sehr digital präsentiert wird. Klingt so ein bisschen, so ein bisschen höre ich das auch bei euch raus, ne? Also so, vielleicht ist PowerCloud da auch eher so eine Nische für schnelle digitale Marken, die vielleicht auch so einen Ausprobiercharakter zum Teil haben. Das war es jetzt in der Vergangenheit natürlich auch, ne? Viele Startups, viele Marken, die da so gelauncht wurden, um mal als Stadtwerk einen bundesweiten Digitalvertrieb zu machen, haben die ja damit hingestellt. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit der TAP ist. Da wird es ja ein bisschen anders sein. Aber wollte ich auch mal hier so reinbringen. Dann hat aber noch jemand gefragt, zum Teil haben wir so ein bisschen schon gestriffen, die Themen, aber ich würde es gerne nochmal stellen, wenn die Fragen auch hier reinkommen. Einer sagt hier, SAP Marco Cloud, wie ist jetzt der Einspareffekt gegenüber, ich mache es nicht und ich mache es doch. Also er schrieb dann noch so, kein Berater hat sich damals irgendwie zu ausgelassen, was das jetzt wirklich einspart, wenn ich diese SAP Marco Cloud nehme.
Wie groß ist das Einsparpotenzial? Ich meine, Daniela hat es einleitend gesagt, ne? Ich will da jetzt nicht marktschreierisch agieren. Du hast es auch selber gesagt, ich bin ein bisschen Techniker, bin da vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Man kann das nicht so pauschal sagen, ganz einfach deswegen, weil die regulatorischen Zyklen ja unterschiedlich sind. Mal einfach mal 2 Beispiele. Wenn du im Wesentlichen, wie jetzt im letzten Zyklus geschehen, eine Anpassung an den Formaten hast und an den Kernprozessen, aber im Backend-Datenmodell keine grundsätzliche Veränderung hast, dann musst du im Backend eigentlich gar nichts mehr tun und das wird alles komplett durch die Cloud geliefert. Ne? Dann könnte man jetzt einfach mal frech behaupten, der Aufwand geht von X auf Null. Ja, geht einfach auf Null. Stimmt aus meiner Sicht auch nicht, weil du wirst als Kunde immer irgendwas testen wollen, ne, gegen die neuen Prozesse etc. Deswegen finde ich Null, wenn das einer behauptet, das ist schlicht gelogen. Das ist auch völlig unabhängig, welche Lösung das ist. Aber er geht auf jeden Fall ganz signifikant 70%, 80%, 90% runter. Haben wir solche regulatorischen Zyklen wie, ich weiß gar nicht mehr, wann das Jahr war, ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo wir den Zählpunkt in Malo und Melo getrennt haben. Dann bin ich natürlich, sag mal, ganz tief auch in den Kernprozessen, die daraufhin optimiert sind. Und dann geht das durch den rein regulatorischen Teil nicht an mir vorbei. Dann greift das ja auch in die Business-Prozesse ein. Und dann werde ich auch in Zukunft damit etwas zu tun haben, aber eben den deutlich kleineren Teil, weil alles, was gesetzlich gegriffen ist, das wird sozusagen durch die Marco Cloud abgewickelt. Wir haben Rechnung gemacht, auch mit Kunden, die die Marco Cloud ja schon erfolgreich einsetzen. Und ich sage mal, konservativ kommst du da über einen längeren Zeitraum betrachtet, über mehrere Regulationszyklen auf eine Einsparung von 70%, 80%.
Cool. Ich habe noch ein paar Fragen gestellt. Vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich fange mal an. Wie sieht eine bezahlbare Lösung der SAP für moderne mittelständische IVUs in der Größe bis zum Beispiel 200.000 C-Punkten im Umfeld von energiewirtschaftlichen Prozessen aus? Bietet SAP hierfür eine Lösung, die sich Pay-per-Use abrechnen lässt, aus der Cloud kommt und trotzdem eine Individualisierung bei der Ausprägung von Geschäftsprozessen ermöglicht? Ich würde jetzt mal so, ich habe euch verstanden, ja.
Da muss ich ein bisschen grinsen, weil genau das ist eigentlich unser Angebot. Also davon haben auch der Peter Meyer und der Henrik Ostermann ja gesprochen in dem Vortrag. Genau das ist das, woran wir gerade arbeiten, der Utilities Core. Das soll dann oder ist dann eine vorpaketierte Lösung, in der gewisse Funktionsbausteine enthalten sind, die eigentlich für jede Größe, für jede Form der Utilities-Unternehmen oder unserer Energieversorger, sorry, ich bin hier schon im englischen Slang, Energieversorger und Entsorger, weil die Grundprozesse abdeckt. Und dann kann man darum oder darüber hinaus erweitern. Aber genau das ist es eigentlich.
Okay, und wir haben das eigentlich. Ist natürlich individuell, aber Guido, ja?
Ja, genau. Aber im Grunde genommen bieten wir dasselbe heute auch schon an. Das ist heute schon da, wo wir uns als SAP halt in der Vergangenheit rausgehalten haben. Und was, glaube ich, fundamental neu ist, ist, dass wir gesagt haben, wir stellen unsere Software zur Verfügung. Wir betreiben die auch gerne in der Cloud. Aber die Ausprägung der Software auf deine individuellen Bedürfnisse, lieber Kunde, das machst du mal schön selber oder machst das mit einem Partner. Und das ist das, was die Kosten nach oben getrieben hat und auch die Laufzeit. Ne? Und deswegen ist das neue Angebot, was die Daniela gerade beschrieben hat, glaube ich, sehr, sehr attraktiv, weil das eben mit entsprechenden vorkonfigurierten Best Practices kommt und dadurch einfach sehr viel schneller anpassbar und auch einsetzbar ist. Also ja, aber die Lösung die gleiche ist.
Genau, zusammengefasst halt ist eigentlich ein Preis sozusagen. Es hat vordefinierten Content, es hat Best Practices, es gibt Services, um in die Transformation zu machen. Und es gibt dann auch ein Operations-System oder Modell dahinter, was durchgängig läuft. Das heißt, eigentlich alles kombiniert, zusammen paketiert und fertig, ready to run.
Und dieses Pay-per-Use, wie setzt ihr das um? Kann ich mir auch das SAP hinstellen und wenn ich das nicht benutze, kostet mich keinen Cent pro Tag? Also ist übertrieben gesagt.
Dann muss man natürlich sehen, Timo, wir haben hier eine Cloud-Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen.
Das ist immer vernachlässigt.
Genau, also das ist natürlich so, wir haben entstehende Kosten in dem Moment, wo dieses System provisioniert wird und ausgeliefert wird. Und diese Kosten rechnen wir ab. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ich nutze es nicht, dann steht das System da trotzdem und läuft.
Ja, aber der Use-Anteil ist schon auch hoch. Also es ist jetzt, also der variable Anteil, der wächst mit meinen C-Punkten, wenn ich jetzt neu anfange.
Ja, genau. Ne? Das ist ja eigentlich auch nicht wirklich neu. Ne? Und es ist ja auch relativ unrealistisch, dass du von heute auf morgen sagen wir, auf einmal keine Zählpunkte oder Marktlokationen mehr im System hast, beziehungsweise dann würdest du eben die Verträge kündigen. Ne? Und interessanterweise ist es ja auch so, also ich meine, wir haben jetzt ja durchaus schon ein paar Erfahrungen damit gesammelt. In der Marktkommunikationscloud ist das genau so. Theoretisch geht das tatsächlich nach einem reinen Pay-per-Use-Modell auf Basis der Marktnachrichten, die darüber geschleust werden. Ne? Könnte man jetzt sagen, ist eigentlich ein super faires Verfahren. Mhm. Was wir aber gesehen haben und warum wir das tatsächlich jetzt nochmal überdenken, das klingt ja völlig abstrus, weil die Forderung hast du ja gerade formuliert, ist die Planbarkeit. Du bist, wenn du Pay-per-Use machst, natürlich in deinen Kosten viel weniger planbar. Und was wir jetzt eben im Bereich der Marktkommunikation gesehen haben, ist, dass die Kunden aber genau diese Planbarkeit auch wollen und erwarten. Und das sind so zwei Dinge, die stehen ein bisschen orthogonal zueinander. Ne? Also entweder du machst Pay-per-Use, dann ist es aber auch schwer zu estimieren, wo die Kosten am Ende des Tages dann hinlaufen. Und ich meine ganz ehrlich, in die ein oder andere Kostenfalle ist da bestimmt schon der eine oder andere Kunde mal mit einem Amazon Web Service oder sowas gelaufen, ne? Weil ich einfach gar nicht mehr die Kontrolle habe, wie viel der genutzt wird. Und auf einmal kommt eine Riesenrechnung. Kennen wir alle von unseren Kindern in der Nutzung von mobilen Endgeräten. Also ich habe es jedenfalls gerade leidvoll erfahren. Und das ist so ein Zielkonflikt. Da muss man einfach gucken, wo man hin will. Ne? Und da diskutieren wir viel mit Kunden, hören auch auf die Kunden und versuchen dann, ich sag mal, das auszutarieren, dass es dem Anspruch entspricht, dass ich nichts dafür bezahlen muss, wenn ich es nicht nutze. Aber auf der anderen Seite eben auch eine gewisse Planbarkeit habe, wenn ich Abweichungen von dem vielleicht angenommenen Zustand habe.
Ich glaube, man muss auch immer einen Realitätscheck dann machen. Viele fordern Dinge am Anfang von Diskussionen. Da wird erstmal gefragt, könnt ihr das alles? Ja. Und dann reden wir über die Umsetzung, reden darüber, wie sieht das Projekt dann am Ende aus, was wird dann gemacht. Und dann stellen die fest, oh, ist super, dass ihr das könnt, aber wir wollen das vielleicht doch gar nicht so. Ja. Und deswegen glaube ich immer so Forderungen pauschal, könnt ihr das oder könnt ihr das nicht, entspricht oft nicht der Realität, die Kunden selber haben. Das ist auch ein Learning, was wir jetzt hatten mit unserem Thema Cloud for Utilities. Ja? Also wo wir einfach gesagt haben, vielleicht war der Markt noch nicht so weit. Vielleicht hat es einfach noch nicht gefruchtet.
Das kennt man ja vielleicht von sich selber auch. Man schnappt irgendwo was auf und denkt, das ist die Killerfrage, die haue ich mal raus. Mal gucken, also so ein bisschen, ne? Und dass wenn man darüber spricht, dass sich dann manches noch wieder neu sortiert, auch ganz normal. Aber hier, kann diese Lösung Prozesse wie Heizkostenabrechnung, Submetering, Mieterstromabrechnung, Ladesäulenabrechnung, Direktvermarktung und Contracting?
Das ist ein ganzer Bunch an Fragen, würde ich mal sagen.
Submetering.
Genau, also Haken dran. Das machen ja ganz viele Kunden von uns heute schon. Ne? Da haben wir den Vorteil, dass wir auf andere Lösungen aus dem Core zurückgreifen können. Heizkosten hat ja die Herausforderung, dass wir das auf die einzelnen Liegenschaften, auf die Größe der Liegenschaften und so weiter runterrechnen müssen. Dafür haben wir eigene Module, die das dann genau hergeben. Ne? Das macht nicht die Utilities-Lösung alleine, aber im Verbund können wir das hervorragend abbilden.
Mieterstrom.
Ja, natürlich, weil das ja im Wesentlichen eine Frage der Ausprägung des Stammdatenmodells ist.
Ist das so? Ich überlege gerade, weil 100 Energie war hier auch zu Gast, der Ernesto, und die haben mit Mieterstrom angefangen und haben gesagt, sie haben sich dann ihre ganze Abrechnungslösung selber gebaut.
Ja, wenn das Geschäftsmodell ist, dass du sozusagen nur Liegenschaften mit Mieterstrom adressieren willst, dann mag das sein, ne? Aber das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja eher, dass du, weiß nicht, 200.000 Zählpunkte hast und 3.000 davon unterliegen den Sonderregularien des Mieterstroms. Und dann geht es ja im Wesentlichen einfach nur darum, diese einzelnen Markt- und Messlokationen in Beziehung zu setzen und, ich sag mal, Differenzen bzw. Summen zu bilden. Das ganz so trivial ist es nicht, das ist schon klar, aber das Stammdatenmodell, über das wir ja einleitend gesprochen haben, gibt das genau her, und da haben wir dann eben entsprechend Partner, die das für den Kunden so ausprägen, dass man das damit abbilden kann.
Ladesäule?
Ja, absolut. Dafür haben wir eine eigene Lösung, die genau das tut. Ich sprach das Thema Subscription Billing vorhin schon an. Das ist genau die Lösung, die wir dafür ins Feld führen würden.
Okay. Direktvermarktung wie auch Contracting abrechnen.
Genau, Contracting, schönes Beispiel. Die MVV Enamic macht das auf SAP-Technologie schon sehr, sehr erfolgreich. Also hier direkt in Mannheim um die Ecke, und die sind aus meiner Sicht damit auch das beste lebende Beispiel, dass das hervorragend funktioniert.
Okay. Jetzt hier noch, wie sieht die Lösung im Bereich des Kundenservice aus? Genauer gesagt im Bereich Self-Service-Portal, Chat, Voice-Bots und Kunden-App. Letztes Thema.
Ja, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe vorhin gesagt, Customers want guidance and not choices. Ne? Grundsätzlich ist es so, dass wir da genauer in die Anforderungen reinschauen müssten. Aber Fakt ist, wir haben ein Set von APIs, das ich einbinden kann. Das nennt sich bei uns Multi-Channel Foundation, die sozusagen ins Backend runtergreift und damit solche Dinge wie Tarifwechsel, Zählerstandsablesung, Vertragswechsel, Bankdatenänderungen und so weiter erfüllt. Diese APIs kann ich in ein bestehendes Portal des Kunden einbinden. Oder ich kann auch ein Portal der SAP natürlich nutzen. Ne? Das ist gleichermaßen möglich. Und das ganze Thema Kundenservice, das wickeln wir typischerweise, ich will jetzt gar nicht eine Auswahl darstellen, hätten wir auch mehrere Möglichkeiten, aber weil wir gerade über den Trend zur Cloud gesprochen haben, über die sogenannte Service Cloud ab, die darüber natürlich dann auch so Dinge wie Telefonieanbindung, Ticketmanagement, automatisches Ticketrouting und dergleichen mehr mit anbietet. Ne? Das heißt also, da meldet sich der Kunde dann bei mir, wenn er tatsächlich ein Anliegen hat. Und das Ziel ist natürlich erstens, dieses Kundenanliegen zu dokumentieren, damit ich später darauf zurückgreifen kann, aber dann natürlich auch das Kundenanliegen zu lösen. Ne? Und wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass eine ältere Person, die vielleicht nicht mit in einem Portal den das Ablesewert eingeben will, dann anruft, dann würde der Agent, der diese Lösung nutzt, aber genau denselben API-Call sozusagen durchführen aus seiner Lösung, die ich dann zum Beispiel als Online-Kunde bedienen würde. Das heißt also, es ist dann immer derselbe Technologie-Stack, der, wenn du so willst, nur zwei unterschiedliche Frontends hat.
Okay, also wenn sich ein Andreas meldet, ne, ich denke, da sind alle Haken gesetzt. Die haben, glaube ich, noch das alte SAP-System und überlegen dieses Jahr neu. Vielleicht hilft es so ein bisschen. Daniela, wo willst du, wenn du jetzt, du gehst jetzt neu rein in diese Go-to-Market-Rolle, was ist denn dein Plan für dieses Jahr oder was habt ihr noch vor? So, ich habe jetzt auch nicht, also vielleicht können wir das auch dann mal gucken. Was ist schon fertig von diesen SAP S/4HANA Utilities?
Ja.
Was ist noch nicht fertig und wie geht es so weiter? Also eine große Marketingkampagne, glaube ich, muss auf jeden Fall kommen, nachdem wir jetzt mit so vielen Sachen aufräumen mussten. Musst du da nochmal eine Kommunikation starten. Aber was steht in deinem Backlog?
Also für mich sind die beiden größten Punkte das Thema Kommunikation, Marketing, also kommunizieren, was können wir heute, aber auch was ist unsere Vision, wo soll es hingehen, das ist der eine Punkt. Und dann natürlich bei uns intern auch die notwendigen die notwendigen Leute an Bord bringen, damit wir uns anschauen, was liefern wir heute, vor allem, wir haben es vorhin angesprochen, Utilities Core ist quasi das vorpaketierte Angebot, was muss da rein, was können wir mitnehmen, wann können wir das zur Verfügung stellen, dann die ersten Kunden dazu onboarden in diesem speziellen Modell, ja, die Lösung gibt es heute schon, also es ist jetzt nichts, was wir erfinden, sondern das ist alles etwas, was bereits gibt, aber noch nicht so paketiert, wie können wir es vereinfachen und dann die Marktmessage rausbringen, das sind so die größten Punkte und ich glaube, wir haben da intern auch, wir sind ein großes Unternehmen, ja, wir haben Dinge, die gilt es aufzuräumen, das werde ich dieses Jahr mit dem Team tun, bin total froh, dadurch, dass ich vorher in Deutschland mir den Markt angeschaut habe und mit Guido und den anderen Kollegen eng zusammengearbeitet habe, dass wir hier gemeinsam dann auch passend in den Markt kommunizieren und gemeinsam den Vertrieb vorantreiben. Und zwar auf einer Vertrauensebene mit unseren Kunden, fachlich fokussiert, was können wir und genau, was leisten wir.
Also ein bisschen interpretiere ich so ein bisschen nochmal besser verpacken, vielleicht so einen Konfigurator bauen, einfach diese schiere Lösungsvielfalt irgendwie besser handelbar machen.
So. Genau. Und das Ganze halt auch in die breite Masse tragen. Also wir sind mit einigen Partnern, die hast du sicher auch im Webseminar dann gesehen, ne, dabei, ja, eine Art Konsortium zu gründen, um wirklich fokussiert auch zu überlegen, was gibt es eigentlich auch noch in White Spaces bei uns im Portfolio? Wie füllen wir diese White Spaces sinnhaft? Wir sind ja hier nicht nur die SAP, sondern an uns hängen ja wirklich viele Partner, die unser Geschäft auch vorantreiben. Und die haben auch alle Lust, die Ärmel hochzukrempeln und mitzuhelfen. Und ich glaube, das ist unsere Stärke und das ist auch was wir vielleicht noch mehr nutzen müssen, diese Partner auch mit auf die Reise zu nehmen, weil wir dann einfach viel, viel mehr Kunden erreichen. Und auch mit diesen Gerüchten, über die wir heute so ein bisschen diskutiert haben im Podcast, ja, einfach mal aufzuräumen.
Hm. Genau. Ja, ich muss noch daran denken, an dieses Webinar. Auf mich wirkt es schon so ein bisschen hölzern auf. Ne? Also dieses Beispiel mit dem Mädel, und dann sind da die beiden, ich weiß nicht, der Peter Meyer und Hendrik Osermann, das wirkt alles so ein bisschen uncool, so ein bisschen gestellt. Vielleicht irgendwie hören wollt, ich finde, es müsste halt so ein bisschen entspannter, ein bisschen lässiger werden. Das ist halt, man merkt so richtig den ganzen SAP-Stock im A. So ein bisschen so. Und ja, das ist vielleicht, wenn ich mir was wünschen darf, das muss einfach irgendwie so ein bisschen entspannter und so rüberkommen.
Timo, ich glaube, das machen wir ja. Guck dir mal an, wer mit mich quasi diese Rolle als Global Vice President besetzt. Ich bin keine Utilities-Koryphäe, sondern ich habe das Mindset, was wir genau für diese Position jetzt möchten. Und ich glaube, das zeigt schon, dass wir als SAP auch einen Kulturchange haben, ja. Also einfach einen Wandel in unserer Kultur und auch in unserer Strategie und dass wir dafür die richtigen Vordenker an der richtigen Stelle brauchen und auch mal Leute, die Dinge anders machen und die bereit sind, Zöpfe abzuschneiden, weil sie eben nicht selbst das ISU entwickelt haben und sich denken, ah, ich zerstöre hier mein Baby sozusagen, genau, mein Lebenswerk, sondern ich mache jetzt mal was Neues, weil der Markt will was Neues. Und ich glaube, da gehen wir hin und deswegen, das, was du angesprochen hast, war vielleicht sehr plakativ, auch mit diesem Kunden, aber in Summe auch die Kombination, die wir hier im Call haben, zeigt ja, da läuft irgendwas anders oder irgendwas passiert da gerade. Vielleicht können wir es noch nicht ganz fassen, aber da kommt was.
Ist dein Lebenswerk noch da, Guido? Oder hast du auch ein bisschen Angst?
Ich weiß nicht, ob ich ein Lebenswerk habe. Also mein Lebenswerk ist, glaube ich, die Veränderung. Das macht mir ja Spaß. Ich habe das ja versucht, auch ein bisschen einleitend zu sagen. Ich finde es einfach Wahnsinn, was in unserer Industrie passiert. Ich finde es auch total sexy, muss ich ehrlich sagen, dass jetzt von außen da viel mehr Impulse kommen. Ich meine, wenn du jetzt auf die letzten Jahre schaust und jetzt mit dem traurigen Anlass Ukraine-Krieg und der Abhängigkeit von Energielieferungen, die wir vielleicht eigentlich gar nicht wollen und was wir uns viel früher überlegt hätten sollen, kommt da ja nochmal mehr Drive rein. Das finde ich einfach super spannend. Also wir sind ja auf einmal eine Industrie, die von sehr, sehr angestaubt auf einmal ins öffentliche Interesse gerückt ist. Ne? Ob das jetzt E-Mobilität, Wasserstoff, Energieautarkie und entsprechende neue Angebote, die vielleicht auch Versorger da machen können, sind, spielt alles keine Rolle. Und das finde ich einfach ein wahnsinnig spannendes Gestaltungsfeld. Und ich meine, ich fände es ehrlich schlimm, wenn wir auf dem verharren würden, was wir vor 10, 15, 20 Jahren gemacht haben. Im Gegenteil, ich finde das halt super spannend, dass da gerade jetzt sich so viel verändert. Und ich freue mich total darauf, dass ich das irgendwie ein Stück weit auch mitgestalten kann. Ne? So im Privatleben, also da versuche ich ganz vorne dabei zu sein, finde ich einfach super spannend. Mit PV-Anlage und Elektroauto ne? Und natürlich irgendwie auch versuchen, zu Energie zu sparen, da selber eine Transparenz zu schaffen, wo verbrauchen wir die Energie eigentlich? Und dann aber daraus auch, sag mal, für unsere Kunden und für deren Kunden die richtigen Lösungen abzuleiten. Also ich finde es gerade jetzt spannender denn je.
Ja, also ich muss es auch sagen, ich bin auch mit der Liberalisierung da eingestiegen und es war eigentlich am Anfang schon ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Und mit der Energiewende, Digitalisierung und jetzt nochmal Klima, gepusht durch Versorgungssicherheit. Ich weiß auch nicht, was jetzt noch mehr ginge, was jetzt noch relevanter ist auf der Welt, außer noch den Hunger irgendwie zu besiegen oder auch sowas wie ja, irgendwelche Viren, aber schon für eine sehr relevante Ecke, in der man unterwegs ist. Und ja, okay. Dann sage ich einfach mal danke für das nette Gespräch. Sonst bin ich immer ein bisschen länger unterwegs, aber ich habe auch schon Stimmen gehört, dass wir auch mal ganz gut, ein bisschen kürzer wird. Ich danke euch ganz herzlich. Vielleicht setzen wir es auch irgendwie nochmal fort. Manchmal, das entwickelt sich ja auch so ein bisschen. Ich spreche jetzt auch noch mit SIV und noch jemandem, dann bin ich einmal durch. Dann habe ich vielleicht auch erstmal keinen Bock mehr auf Abrechnungssysteme oder so. Aber ich würde mich freuen, wenn wieder neue Themen oder andere Themen da sind, wenn wir dann nochmal zusammenkommen. Für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank.
Vielen Dank dir, Timo.
Ja. Gerne, Timo. Hat super Spaß gemacht und aus meiner Sicht hast du das Richtige angesprochen. Wir haben den Bereich Abrechnungssysteme heute ja an der anderen Stelle schon verlassen und das wäre mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wir nicht immer nur über diesen ganz kleinen, engen Bereich, ne, mein Herz schlägt auch für die Netztechnik, was man da alles machen kann. Es gibt ja noch so viel mehr und ich finde es manchmal schade in unserer Industrie, dass wir uns momentan zu sehr um das Thema Abrechnungssystem bemühen, weil das aus meiner Sicht nur ein ganz kleiner Ausschnitt der gesamten Themenstellung ist und auch nur ein ganz kleiner Baustein zur Lösung der Probleme, die wir insgesamt in der Versorgungsindustrie haben. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir das mit anderen Themen durchaus gerne nochmal vertiefen können.
Danke, dass du es gesagt hast, Guido, weil ich war nämlich kurz davor zu sagen, oh Gott, wenn Abrechnungssysteme das Einzige ist, was aus den anderthalb Stunden hängen geblieben ist, dann haben wir ein Thema. Genau. Ich hoffe, dass die breite Wahrnehmung nämlich genau das nicht ist. Wir sind nicht nur ein Abrechnungssystem. Wir können das, ist für uns Commodity, aber wir machen viel anderes auch.
Sonst hättest du auch von der sexy Automotive-Branche bis hin Utility-Abrechnung. Das wäre auch irgendwie
ziemlicher Absturz.
Okay. Alles klar. Dann schließe ich jetzt das Mikro hier mal.
So, wie immer am Ende einer jeden Folge versuche ich nochmal zu rekapitulieren, was hat mich aufhören lassen, was halt noch nach aus dem Gespräch mit Guido und Daniela und jetzt auch nach der Post-Production, wo ich das mir alles nochmal angehört habe. SAP war ja jetzt nach der Podcast-Folge mit Volker Kuschinski von Schleupen der zweite Klassikanbieter, sage ich mal, im Bereich Abrechnungssysteme für die Energiewirtschaft. Vorher war mit PowerCloud, LyncTech und auch ePilot eher die Newer Kids und The Block bei mir zu Gast. So, und jetzt versuche ich mal nach all diesen Gesprächen, es werden noch weitere kommen, mal meine Gedanken laut zu ordnen. Was ich mich frage ist, was sollte ein Stadtwerk oder ein EVU auf dem Weg zu einem Utility 4.0 Unternehmen jetzt tun? Wie dringend brauchen Sie jetzt wirklich eine neue Abrechnungs-IT? Ist eine nicht unaufwendige Umstellung aktuell wirklich der richtige Fokus? Klar, wenn Sie von SAP ISU kommen, dann müssen Sie sich aufgrund der auslaufenden Wartung entscheiden, ob Sie bei SAP bleiben oder woanders hingehen. Bin ich aber bei Schleupen, Wilken oder Lima, wie dringend ist es dann? Lohnen sich die Umstellungskosten auf ein neues System? Oder komme ich noch ein paar Jahre klar mit meinem alten Anbieter, da seine Systeme ja auch nach und nach erneuern wird? Braucht es wirklich diesen neuen grüne Wiese-Ansatz, den mir nur die ganz neuen Anbieter bieten können natürlich? Wie schnell komme ich in einer 4D-VUCA-Welt in der Energiewirtschaft an die nächsten funktionalen Grenzen? Kann ich meinen nicht kleinen Berg an digitalen Hausaufgaben weiterhin schnell genug abarbeiten mit solchen Systemen, auch mit solchen alten Systemen? Kann ich meine Kunden zeitgemäß und rundum gut bedienen? Stichwort 360 Grad, Blick auf den Kunden, Stichwort 24/7 online und so weiter. Brauchen das alle meine Kunden? Heute oder wann? Wie schnell kann ich Preise und Produkte anpassen? Wie schnell kann ich andere Anbieter und Systeme in meine IT-Landschaft integrieren? Was für Menschen brauche ich dann? Finde ich die und kann ich sie mir leisten? Im Optimalfall würde mir ja eine IT vorschweben, mit der ich flexibel über alle Marktrollen hinweg alles anbieten und abrechnen kann, was meine KundInnen in einer dezentralen, digitalen und dekarbonisierten Energiewelt brauchen. Eine Lösung, die mir die regulatorischen Anforderungen vom Hals hält, die nicht meine ganzen Margen auffrisst und für die vielleicht auch ein paar Softwarearchitekten oder IT-Cracks vom dynamischen, aber manchmal seelenlosen E-Commerce-Startup in mein stabiles Energiewende-Stadtwerk wechseln würden. Da stehe ich gedanklich im Moment und bin gespannt, was mir die nächsten Folgen noch mit auf den Weg geben. Ich denke, ich spreche noch mit der SIV, da ist der Termin vereinbart, mit Wilken wird es auch nochmal passieren und irgendwann hoffe ich, dass ich so gegen Mitte des Jahres dann mal durch bin und diese Gedanken, die ich jetzt eben formuliert habe, mal zu einem Fazit für mich führen kann. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Sei es jetzt im persönlichen Kontakt, irgendwie eine kleine LinkedIn-Nachricht oder ihr antwortet auf eine Umfrage von mir. Ich denke, ich werde das mal wiederholen. Das hat eigentlich ganz cool geklappt. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.